Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Inga. Übernatürlich Schlaf zurückkriegen, das wäre schön. Ich habe mich fast gar nicht geschlafen heute Nacht. Ja, habe ich auch oft erlebt. Ja, irgendwie sind wir nach Hause gekommen, war ja auch schon eins. Keine Ahnung. Jedenfalls konnte ich auch überhaupt nicht schlafen. Habe dann noch eine Weile gelesen und dann da noch im Bett rumgelaufen. Irgendwann war es dann schon drei. Und es wurde immer später und ich konnte immer noch nicht schlafen. Ja, ja, macht ja nichts. Hauptsache ihr konntet schlafen. Es ist leichter zu reden als zuzuhören. So, gestern haben wir angefangen, über einen Heilungsdienst zu reden. Und zwar ging es darum, dass Heilung Teil des Evangeliums ist. Und oh ja, genau, dankeschön. Es ist nicht nur meine wunderschöne Frau, sondern auch meine Assistentin. Nee, ich dachte, wie klingt das hier hin? Also ich muss mich hier mal ein bisschen ausbreiten und werde hier überall Blätter hinkleben. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn doch, bin ich gern bereit, mit euch zu beten. Ja. Um euch darüber wegzubringen. So. Ja. Inga, du hattest doch so eine Pantomime. Vielleicht könntest du die eben aufführen, während ich hier meine technische Pause habe. Nee, ich kann auch so reden. So. Das reicht. Dankeschön. Gute Saskia. Ja, ich habe gehört, ich muss hier noch ein paar Werbeeinlagen auch dafür machen, dass es hier das Seminar gesponsert ist von Saskia Quelle. Mache ich das doch auch einfach. So, okay. Jetzt sind wir auch alle fit, hoffe ich. Ja. Tada, tada. Ist gleich soweit. So. Alles muss perfekt sein. Brauche ich gar nicht. Ich habe gedacht, irgendwie als Sprecher muss man das machen. Ich habe ja nie welche Manuskripte oder so für meine Predigten. Und irgendwann habe ich mal gehört, dass professionelle Sprecher aber immer welche haben. Und so habe ich dann eine ganze Weile immer mit einem leeren Blatt gepredigt, damit das so aussah, als ob ich vorbereitet wäre. Aber da stand dann auch tatsächlich nichts anderes drauf als das Datum und der Predigttitel, damit ich dann nicht so oft die gleiche Predigt in derselben Gemeinde halte. Und sonst stand da nichts drauf. Ja, gestern ging es darum, dass Heilung Teil des Evangeliums ist. Wir haben 6 biblische Argumente dafür kennengelernt. Ich sehe jetzt, dass ein paar neue Leute dabei sind. Das muss euch nicht beunruhigen. Ihr kriegt jede Menge Material. Ich halte das noch mal einmal hoch. Nehmt euch die am besten wie heute Abend mit, wenn ihr fertig seid hier und wieder nach Hause geht. Also das sind so die Aushändigungen zu diesem Seminar. Müssten ungefähr 60 Seiten drin sein. Auch eine ganze Menge Literaturtipps und Internetseiten, falls ihr weiter recherchieren wollt, um weiter in Heilung reinzukommen, steht alles drin. Und da ist auch tatsächlich zumindest das Allermeiste von dem drin, was ich gestern gesagt habe, so dass ihr es auch ohne Probleme nacharbeiten könnt. Mit Fragen, falls ihr Fragen habt, ich bin extrem schwer aus dem Konzept zu bringen. Das heißt also, ihr könnt also in der Regel alles machen, was ihr gerne machen wollt. Also ihr könnt irgendwie rumlaufen und rumalbern und ja mit Stühlen werfen und was immer euch so auf dem Herzen ist. Also mich wird das nicht rausbringen oder irritieren, keine Ahnung. Also maximal, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass ich dich einfach ignoriere und weiter rede, als ob nichts passiert wäre. Aber also ihr könnt gerne zwischendurch Fragen stellen. Vielleicht wäre es am besten, wenn ihr Verständnisfragen eher so am Ende stellt, weil vermutlich werde ich auf das eine oder andere noch im Laufe des Seminars eingehen und dann würdest du bloß die natürliche Reihenfolge durcheinander bringen. Aber falls ihr irgendwelche Sachen nicht versteht, falls ich irgendwie im Eifer des Gefechtes ein Fremdwort verwende, was man als Prediger eigentlich nicht tun darf, und ihr versteht das nicht, dann fragt einfach nach, bevor ihr die ganze Zeit irgendwie darüber nachdenkt, was Intoleranz heißen soll oder so. Gut, das war jetzt kein besonders schwieriges Fremdwort, aber was wäre mit Soteriologie oder so? Also dann fragt ihr am besten einfach nach und dann kann ich das bestimmt auch sagen. Oder aber es entsteht ein peinlicher Moment für mich, wenn ich ein Fremdwort verwendet habe, das ich selber nicht kenne. Das wäre mir unangenehm. Heute geht es darum, in den Heilungsdienst reinzukommen und welche Hürden man gedanklicher und theologischerweise auf dem Weg überwinden muss. Du hast jetzt nicht die Frage, was Hürde bedeutet, oder? Es sah so aus. Und ich möchte vorher noch ein paar grundsätzliche Bemerkungen dazu machen, die helfen können, einiges im Bereich des Übernatürlichen zu verstehen und auch einiges so im Bereich der Hermeneutik, das ist die Bibelauslegung, so zu verstehen, dass wir nicht zu irgendwelchen Extremen in unserer Heilungstheologie kommen. Denn das finde ich eigentlich immer schlimm, wenn es so richtige Extreme gibt. Und es gibt ja immer Leute, die sind fanatisch in die eine oder andere Richtung. Und das ist nicht gut. Also wir wollen auf keinen Fall in irgendeiner Weise fanatisch werden, sondern wollen völlig himmlisch drauf sein und trotzdem noch eine gute Bodenhaftung haben und wollen mit beiden Beinen auf der Erde stehen und trotzdem irgendwie stark in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sein. Es gibt in der Bibel zweierlei Arten von Spannungen. Und es kann sein, dass ihr erst bei der Kaffeepause verstehen werdet, was das alles mit Heilung zu tun hat. Das erste möchte ich mal bezeichnen als Wahrheitsspannungen. Es gibt Themen in der Bibel, die scheinen sich total zu widersprechen. Und da hat es schon Jahrhunderte von Diskussionen drüber gegeben. Und man kann diese Spannungen nicht auflösen. Eines meiner ersten theologischen Bücher, die ich gelesen habe, da war ich wahrscheinlich noch nicht mal 20, war von Erasmus von Rotterdam über den freien Willen. Und Erasmus hatte eine wahnsinnige Diskussion mit Martin Luther darüber, ob der Mensch jetzt einen freien Willen hat oder nicht. Luther war der klassische Reformtheologe und hat gesagt, so nein, alles ist vorherbestimmt, der Mensch hat keinen freien Willen, vergesst das einfach. Und Erasmus hat gesagt, doch, doch, mein Freund, der Mensch hat einen freien Willen. Und es ging immer hin und her zwischen den beiden. Luther hat gesagt, hat er nicht, Erasmus hat gesagt, hat er doch, Luther hat gesagt, hat er nicht, Erasmus hat gesagt, hat er doch. Und das ging über, ich glaube wirklich tatsächlich über Jahrzehnte, Briefwechsel und Bücher haben sie sich gegenseitig geschrieben und sind eigentlich auf keinen grünen Zweig gekommen. Die Diskussion ist heute nur noch kirchengeschichtlich interessant, also da findest du theologisch irgendwie fast nichts mehr, was du für dein Leben rausziehen kannst. Aber damals war das ein unglaublich großes Thema. Hat der Mensch jetzt einen freien Willen oder hat er keinen freien Willen? Ich habe die ganze Sache dann auch mal durchexerziert und habe mich da mit so einem kalvinistischen Theologen sehr lange per E-Mail gestritten. Und die Kalvinisten sind total hart drauf an dem Punkt. Sagen, der Mensch hat überhaupt keinen freien Willen und Gott bestimmt, wer in den Himmel kommt und Gott bestimmt, wer in die Hölle kommt. Und du hast keine Möglichkeit, irgendetwas dagegen zu machen. Wenn Gott will, dass du dich bekehrst, dann dreht er dir nötigenfalls den Arm auf den Rücken und zwingt dich irgendwie dafür, nach vorne zu kommen und dein Leben ihm zu übergeben. Und wenn Gott sagt, nein, du kommst in die Hölle irgendwie, dann ist egal, wie viel Sehnsucht du hast und wie oft du dich bekehren willst, du wirst keine Buße finden und es klappt einfach nicht. Und das ist überhaupt nicht meine Theologie. Ne? Ich sage, der Mensch hat einen freien Willen, auf jeden Fall. Der Mensch kann sich entscheiden für oder gegen Gott. Aber ich habe gemerkt, dass es super schwer ist, mit diesen Leuten übereinzukommen. Denn immer, wenn ich eine Bibelstelle genannt habe, haben sie eine andere genannt. Immer, wenn ich gesagt habe, hier steht freier Wille, dann kam von denen, aber hier steht irgendwie kein freier Wille. Und irgendwann waren wir dann auf diesem theologischen Keller der Kommunikation angelangt, wo jeder dem anderen Irrlehre und Ketzerei und sowas vorgeworfen hat. Und du tust der Bibel Gewalt an. Nein, du tust der Bibel Gewalt an. Und dann haben wir irgendwann gedacht, dass wir uns im Namen unserer Freundschaft vielleicht dieser Diskussion lieber enthalten wollen und über Rockmusik weiterreden, damit wir uns da nicht total zerstreiten. Und es gibt jedenfalls eine ganze Menge solcher Themen in der Bibel, wo du beides findest. Anderes Thema. Gott ist souverän, aber der Mensch ist trotzdem eigenverantwortlich. Auf der einen Seite heißt es, ja, Gott kann alles irgendwie ohne uns machen. Auf der anderen Seite, ja, aber er tut ja gar nichts ohne uns. Und wenn wir nicht irgendwie Reich Gottes bauen, dann wird Gott das alleine nicht machen. Dann sagen aber wieder andere Leute, die stark von der Souveränität Gottes herkommen, ja, ich mache in meinem Leben eigentlich nichts anderes, irgendwie als dass ich darauf warte, irgendwie, dass Gott etwas tut. Und ich bin so stark im Vertrauen, dass Gott es tatsächlich auch tut. Und ich erlebe regelmäßig Wunder, obwohl ich von mir selber heraus überhaupt nicht irgendwie reinhaue. Und die Frage ist dann halt immer, was ist wahr bei solchen Sachen? Und ich schlage vor, dass wir uns nicht positionieren großartig, sondern dass wir einfach sagen, vielleicht ist beides wahr. Beides steht in der Bibel, warum soll nicht beides stimmen? Spurgeon hat das mal schön ausgedrückt damit dem freien Willen und der Prädestinationslehre, also der Vorherbestimmung, und hat gesagt, ich gehe durch eine Tür, auf der steht, jeder ist willkommen, und dann mache ich die Tür zu und auf der anderen Seite der Tür steht, vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt. Ja, und so ist es irgendwie, ne? Jeder kann und trotzdem gibt es eine Vorherbestimmung und beides ist wahr. Und ich stelle mir das einfach vor wie bei so einem Kugelschreiber, Flipchartmarker. Du kannst den Flipchartmarker so von vorne angucken und es ist ein Rechteck. Und wenn du den Flipchartmarker von hier aus anguckst, ist es auf einmal kein Rechteck mehr, sondern es ist ein Kreis. Und beides ist der gleiche Flipchartmarker und trotzdem kann er als ein Kreis erscheinen oder er kann als ein Rechteck erscheinen. Hat mal ein total interessantes Buch gegeben, das ist schon ziemlich alt. Und es ist von einem Herrn Abbott. Edwin heißt er, glaube ich, mit Vornamen, war Bürgermeister von London, irgendwann vor ewigen Zeiten. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Flächenland auf Deutsch, Flatlands auf Englisch. Und darin beschreibt er eine Welt, die zweidimensional ist. Es gibt nur diese beiden Dimensionen. Und diese dritte räumliche Dimension, die wir kennen, die gibt es nicht. Und er beschreibt das irgendwie alles ganz lustig, irgendwie wie Menschen, also die einen Menschen sind Dreiecke, die anderen Menschen sind Kreise und sie gehen da halt wie alle umeinander und haben alle bloß diese beiden Dimensionen. Und dann kommt irgendwann ein dreidimensionales Wesen in dieses Flächenland hinein und bringt alles total durcheinander. Wenn du dir vorstellst, ich gehe jetzt mit meiner Hand hier nach Flächenland rein, dann wird das ganz komisch aussehen. Erst sehen die fünf Kreise, die da sind. Und wenn ich weiter reingehe mit meiner dreidimensionalen Hand, dann wird das auf einmal irgendwie ein Block und dann kommt auf einmal nur noch dieser Arm und dann bin ich irgendwie ganz da drin und dann gehe ich wieder raus. Und man hat totale Schwierigkeiten zu interpretieren, was für ein Wesen da jetzt gerade im wahrsten Sinne des Wortes reingreift. Und Abbott hat das so geschrieben, wie dass er für den Glauben appelliert hat und gesagt hat, was wäre denn jetzt, wenn ein 4, 5, 6, 7, 10-dimensionales Wesen, wie nennen wir es Gott, in unsere dreidimensionale Welt reinkommt. Und es ist eine total schönes Bild dafür, denn er sagt auch, jetzt kommt dieses dreidimensionale Wesen und dann fangen die zweidimensionalen Wesen an zu diskutieren. Ein paar haben so eine spirituelle Neigung und sie sagen, da kommt irgendwie etwas Dreidimensionales. Und dann kommen diese Flächenlandrationalisten und sagen, Dreidimensionales, gibt doch nur zwei Dimensionen. Und man fängt an, sich zu streiten und das ganze Flächenland spaltet sich. Und die einen haben so eine übernatürliche Offenbarung. Die haben irgendwie gespürt, dass eine weitere Dimension reinkommt. Und die anderen sagen, ey, hör mal auf irgendwie damit. Das Einzige, was zählt, ist doch irgendwie der Verstand. Und der sagt uns, es gibt nur zwei Dimensionen. Und kriegen, glaube ich, nachher sogar einen Glaubenskrieg darüber. Weiß ich nicht mehr genau, so lange her, dass ich es gelesen habe. Aber es gibt viel Diskussion darüber, ob es jetzt das Dreidimensionale gibt oder nicht. Und ich finde, es ist genauso bei uns. Wenn wir von Gott reden, dann sind immer so diese Leute um uns herum, die sind total skeptisch. Und die sagen, das kann nicht sein. Es gibt nur das, was wir sehen, riechen, anfassen und so weiter können, dass wir es mit den fünf Sinnen wahrnehmen können. Es gibt nur diese drei Dimensionen, die wir haben. Plus Albert Einstein hat eine vierte Dimension eingeführt, nämlich die Zeit. Aber es gibt nicht irgendwie etwas anderes. Es gibt nichts, was darüber hinausgeht. Und wir wissen zwar, dass es etwas gibt, was darüber hinausgeht, aber es ist manchmal super schwer, das zu kommunizieren. Und der ganze Punkt an der Sache ist, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der ist größer als drei oder vier Dimensionen und bei dem sind gleichzeitig Sachen möglich, die bei uns nicht gleichzeitig möglich sind. Gott kann gleichzeitig rechteckig sein und rund sein. Es schließt sich überhaupt nicht aus. Es kann beides in seinem Charakter drin sein. Und für den Heilungsdienst gibt es eine andere Spannung, die für uns wichtiger ist. Und das ist die Wirklichkeitsspannung. Ja, so. Und die Wirklichkeitsspannung heißt, dass wir Leute sind als Christen, die in zwei Realitäten leben. Und das ist nicht immer ganz einfach. Wir leben auf der einen Seite in dieser Realität der uns allen gemeinsamen, anfassbaren Welt. Und auf der anderen Seite sind wir Kinder eines Reiches, das überhaupt nicht von dieser Welt ist. Jesus sagt das im Gespräch mit Pontius Pilatus. Er sagt, ich bringe ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Im Hebräerbrief heißt es dann auch noch, dass die Rede von Kräften der zukünftigen Welt, die jetzt schon wirksam sind. Also wir sind Leute, die absolut in zwei Welten verankert sind. Und das Schwierige ist, dass es vorkommen kann, dass beide Welten total unterschiedlich sind. Dass in Gottes Welt Sachen schon sind, die in unserer Welt noch nicht sichtbar sind. Ein so ein Ding ist zum Beispiel Vergebung. Jesus stirbt ja nicht in dem Moment für einen Sünder, wenn er das Opfer annimmt, sondern Jesus ist vor 2000 Jahren gestorben, ein für alle Mal, heißt es auch im Hebräerbrief. Er wird das nicht wiederholen, er muss es auch nicht wiederholen, weil es ein vollkommenes und fertiges Opfer ist. Aber solange ist Vergebung da, genug für jeden Menschen. Und trotzdem kannst du in dieser Welt leben und überhaupt keine Vergebung haben. Und obwohl Jesus schon gestorben ist, wird es Milliarden wahrscheinlich von Leuten geben, die in die Hölle kommen werden, weil sie einfach nicht verstanden haben, dass in dieser Welt schon etwas real ist, was sie in ihrer Welt nicht sehen können und nicht spüren können und nicht irgendwie das abrufen, was Jesus bereits für sie getan hat. Und das Gleiche ist der Fall, wenn wir über Heilung reden. Heilung ist was, was in Gottes Welt schon längst klar ist. Haben wir gestern drüber geredet. Jesus ist schon dafür gestorben. Es ist schon da. Es liegt schon für uns bereit. Und trotzdem können wir in der Welt sein und von dieser Heilung noch überhaupt nichts merken. Und das ist irgendwie so eine der Sachen. Also da kannst du so lange drüber nachdenken, bis dein Verstand irgendwann macht und du meinst, verrückt zu werden. Aber es ist tatsächlich eine Wahrheit und die Bibel ist eigentlich ziemlich voll irgendwie davon, dass sie darüber redet, dass es eine unsichtbare Welt gibt, dass es Dinge gibt, die schon längst irgendwie da sind, aber die wir immer noch nicht haben. Und so ist es möglich, dass man von beiden Seiten sich nähern kann und sagen kann, in seinen Wunden bin ich geheilt, während man immer noch eine rote Nase hat und es einem immer noch irgendwie total schlecht geht. Trotzdem ist beides wahr. Und die Schwierigkeit ist jetzt, wie wir mit so einer Wirklichkeitsspannung umgehen. Was ist, wenn zwei Sachen wahr sind und sie sich aber völlig widersprechen, was eigentlich so nach den Gesetzen unserer Logik, die im Übrigen auf Aristoteles beruht, eigentlich gar nicht möglich sein kann, das darf eigentlich gar nicht sein und trotzdem ist es so. Und wie geht man damit um? Und das ist etwas, was für den Heilungsdienst und für den Umgang mit Kranken total wichtig ist. Es gibt nämlich, meine ich, bloß drei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das eine ist das, was die liberale Theologie sagt. Oh. Ja, liberal, also früher kam das von frei, jetzt kommt es von lieb sein. Also es ist, ist irgendwie da reingerutscht. Also die liberale Theologie schlägt sich total und komplett auf die Seite der Welt und sagt ihm, das, was wir hier erleben, das ist das einzig Wahre, das ist das Einzige, was zählt. Und wenn es dir hier auf dieser Welt schlecht geht, dann kann das nicht sein, wie dass es eine andere Welt gibt, wo es dir gut geht. Das wäre total Selbstverleugnung und deswegen nehmen wir das alles gar nicht an und wir klammern irgendwie diesen ganzen Bereich des Übernatürlichen und einer unsichtbaren Welt total aus und für uns zählt einzig und allein das, was wir jetzt hier heute erleben. Dann gibt es die, ich nenne das mal so ein bisschen provokant, eine fanatische Theologie. Die entscheidet sich irgendwie total für Gottes Seite. Und die sagt, das ist wahr, was die Bibel über uns sagt und alles andere ist irgendwie total falsch. Und wir klammern diesen Bereich irgendwie der Welt irgendwie völlig und komplett aus und wollen damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Und das führt dann oft irgendwie zu Sachen, die auch in den Medien oft irgendwie als sehr, sehr grotesk wahrgenommen werden, dass dann irgendwelche Reporter über eine charismatische Konferenz gehen und dann am Ende irgendwie ist ganz großen Rollstuhlfahrer drin, der sagt, ich bin schon längst geheilt. Und da ist für mich gebetet worden und ich weiß, dass ich geheilt bin und irgendwie alles geht richtig gut. Und der Reporter bringt irgendwie am Ende noch so ein paar zynische Fragen und am Ende siehst du dann, wie der irgendwie in seinem Rollstuhl wieder wegfährt. Und das ist irgendwie eine Art von Theologie, die ich ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig mag, weil diese fanatischen Theologien auch oft irgendwie ganz viel Druck ausüben auf Leute, die krank sind. Und da wird dann gesagt, so ja, du bist schon geheilt und in seinen Wunden und Jesaja 53 und alles und du musst das nur glauben. Und wenn du es jetzt endlich genug glaubst, dann wird auch deine Heilung im Sichtbaren sichtbar werden. Und das ist irgendwie so eine Sache, also die ich völlig ablehne, ganz einfach deswegen, weil es ein unglaubliches Gewicht auf Leute legt, denen es schon schlecht geht und du dann ganz oft Kranke hast und mit denen wird gebetet und am Ende sind sie nicht nur nicht geheilt, sondern sie fahren irgendwie also im Rollstuhl wieder nach Hause und haben aber auch noch irgendwie das Gefühl, dass sie selbst schuld an ihrer Situation sind. Und das ist meines Erachtens überhaupt nicht Jesus-mäßig. Also es ist nicht Jesus-mäßig, irgendwelchen Druck noch auf Kranke auszuüben und dafür zu sorgen, dass es nachher irgendwie bitterer mit ihnen ist, als es vorher gewesen ist. Das darf nicht passieren. Deswegen mag ich also so eine fanatische Theologie irgendwie schon mal überhaupt nicht, sondern es ist klar, irgendwie die Wahrheit muss irgendwo dazwischen liegen. Und das Dazwischenliegende wäre für mich, ich nenne das mal ausgewogen, das Ausgewogene, dass man sagen kann, dass man ganz oft zum Beispiel nicht weiß, woran es liegt, wenn irgendetwas funktioniert oder wenn es nicht funktioniert. Also gerade natürlich dann, wenn es nicht funktioniert. Man hat irgendwie ganz oft, scheint es bloß diese beiden Möglichkeiten zu geben. Wenn du für jemanden betest und es passiert nicht, dann ist entweder der schuld, der für die Heilung gebetet hat, oder aber es ist der schuld, der die Heilung nicht empfangen hat. Und beides finde ich blöd. Also ich mag auch auf die Leute, die Heilungsgebet anbieten, nicht so einen Druck legen, dass sie immer irgendetwas falsch machen oder versteckte Sünde in ihrem Leben haben oder sonstige Erklärungsklassiker da zur Anwendung kommen, wenn das irgendwo nicht funktioniert hat, weil das wird dich fertig machen. Ich weiß nicht, ob jemand von uns eine 100% Quote haben wird, so im Laufe seines Lebens. Ich vermute mal, dass es nicht so sein wird. Aber irgendwie, wenn du mit dem Gefühl lebst, dass jedes Mal du schuld bist, wenn es nicht funktioniert hat oder der andere schuld ist, dann ist das eine ganz schlimme Sache. Und ich würde sagen, so in der ausgewogenen Theologie, ich werde das gleich noch ein bisschen weiter erklären, kannst du damit leben, dass es so etwas gibt wie ein Geheimnis. Dass es einfach Sachen gibt, die du nicht erklären kannst. Und auch nachdem ich mich jetzt 4 Jahre mittlerweile mit dem Heilungsdienst beschäftige, muss ich sagen, die Fragezeichen, die ich habe, sind größer als die Ausrufezeichen, die ich habe. Und ich kann fast nie in einer Situation sagen, wenn ich für jemanden gebetet habe und es ist nicht passiert, woran es gelegen hat. Manchmal ist es klar, dann hast du ein Wort der Erkenntnis oder einen Eindruck darüber, warum es nicht geklappt hat. Aber oft ist es auch so, dass du es einfach nicht weißt. Ein Freitag ist mal eine junge Frau zu mir gekommen. Ich war gerade irgendwie auf dem Weg zur Bühne, um zu predigen. Und sie hat mich kurz vorher noch abgepasst und hat gesagt, ey, kannst du nicht mal für meinen Nacken beten? Der ist irgendwie verknackst und ich war auch schon bei vielen Ärzten und seit 2 Monaten oder sowas konnte die sich also irgendwie nur noch so bewegen und konnte irgendwie den Nacken überhaupt nicht drehen, hat schwere Schmerzmittel gekriegt und alles und irgendwas war völlig irgendwie daneben. Und ich habe irgendwie eben Hände aufgelegt und gesagt, in Jesu Namen, irgendwie im Nacken funktioniert es wieder normal. Hatte überhaupt keinen Glauben dafür, war in Gedanken voll bei der Predigt und habe dann gepredigt, komm wieder runter, habe mir schon so einen Spruch zurechtgelegt, wie ich sie trösten kann darüber, dass ihre Heilung nicht passiert ist. Und dann kommt sie und strahlt mich von einer Seite wieder des Mundes zur anderen und sagt, boah, ich habe das ja noch nie erlebt, immer nur von Heilung gehört und das erste Mal heute, dass ich auch geheilt bin und guck mal, was ich alles machen kann mit meinem Hals. Und es ging ihr total gut. Und ich so, wow, war total überrascht. Davon war ich aufgeputscht, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, und habe schon gedacht, okay, diese Hände sind heilend. Gott, gib mir den nächsten Kranken. Und dann kommt der nächste Kranke vorbei. Auch eine Frau aus meiner Gemeinde hatte auch tierische Rückenschmerzen. Und ich sage schon, okay, wir gehen in den Nebenraum, jetzt geht's los. Und sie setzt sich hin und ich total siegesgewiss, so tschakka tschakka, Hände aufgelegt und Sprachen gebetet. Jetzt war ich total im Glauben. Ich war hundertprozentig davon überzeugt, dass die geheilt wird und dass Schmerzen nie wiederkommt und dass es ja richtig was passiert und alles gemacht, was ich kann und irgendwie Dämonen ausgetrieben, Bibelstellen proklamiert, Gebete zum Berg gesprochen, Verheißungen ausgebetet und alles gemacht. Und am Ende, und sie, es ist doch ein bisschen besser geworden, wenigstens, oder? Also, nee. Ich so, boah, kann auch nicht sein. Und keine Ahnung, woran es liegt. Eigentlich total gemein. In der einen Situation kein Glaube, weder von ihr noch von mir. In der anderen Situation jede Menge Glaube, geistliche Vorbereitung, alles. Ey, und es hat nicht geklappt. Und da ist dann, da möchte ich immer auf der ausgewogenen Seite sein und ganz ehrlich sagen, beats me. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum es nicht geklappt hat. Aber ich glaube nicht, dass es an dir gelegen hat. Ich glaube nicht, dass es an mir gelegen hat. Ich bin sogar sicher, dass es nicht an mir gelegen hat. Und woran, warum das jetzt nicht geklappt hat, ich weiß es nicht. Überhaupt keine Ahnung. Und wenn du im Heilungsdienst sein Heilungsdienst überleben willst, will ich da irgendwie schon fast mal sagen, oder eigentlich in jedem übernatürlichen Dienst überleben willst, dann ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass du einfach so dieses Geheimnis akzeptieren kannst und dass du damit leben kannst und dass du permanent in etwas drin bist, was du nicht wirklich intellektuell verstehst, was immer wieder irgendwie anders funktioniert, als du es gelernt hast, was immer wieder überraschend ist und wo du immer wieder an so einem Punkt stehst, dass du nur sagen kannst, ich weiß, dass Gott gut ist, aber ich habe keine Ahnung, warum das jetzt passiert ist oder warum es nicht passiert ist. Also das ist eine Sache, die ist für dich selber total sicher und sie schützt halt auch irgendwie jeden Kranken eigentlich, mit dem du zu tun hast, dass du keine Leute überforderst und keine Leute fertig machst, wenn du einfach nur sagen kannst, es gibt ein Geheimnis und mein kleines Gehirn ist nicht groß genug, um es zu ergründen, aber ich werde weitermachen. Jawohl. Okay, halte ich nicht dran. Gut, das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass ich diese Frage jetzt gleich beantworten werde. Finde ich auch. Also das wäre das dann letztendlich, was liberale Theologie macht. Ne? Da ist letztendlich immer Gott der Buhmann. Da ist dann irgendwie, es ist der Wille Gottes, dass jemand nicht geheilt wird. Es ist der Wille Gottes, dass jemand krank ist oder sonst was. Und auf diese Weise wird systematisch eigentlich jedes positive Gottesbild zerstört. Und ich finde, das geht überhaupt nicht. Also es wird mir so oft vorgeworfen, also völlig zu Unrecht eigentlich auch, dass ich den Glauben von Leuten mehr oder weniger irgendwie damit zerstören könnte, dass ich sage, wie das Gott immer heilen will und immer eine positive Einstellung zu ihnen hat. Und dass es doch viel seelsorgerlich, viel gesünder wäre, irgendwie zu sagen, wie das Gott manchmal Sachen zulässt oder einfach nicht wegnimmt. Oder dass es eben auch nicht in unserer Kraft steht, sondern dass Gott irgendwie mal die letzte Entscheidung darüber hat. Aber ehrlich gesagt, ich finde seelsorgerlich eine totale Katastrophe, einen Kranken mit dem Gedanken nach Hause zu schicken, dass möglicherweise Gott an seiner Misere schuld wäre oder Gott ihm nicht helfen wollte, obwohl er es könnte. Aber das finde ich, das geht gar nicht. Also es muss immer eine Möglichkeit geben, krank zu bleiben und trotzdem zu wissen, Jesus liebt mich absolut und ich habe keine Ahnung, was schiefgelaufen ist, aber Jesus liebt mich trotzdem, egal ob es klappt oder nicht. Für mich steht der Heilungsdienst auf drei Säulen und ich glaube, das wird das jetzt erklären, was du gefragt hast. Ich wollte eigentlich auch andersrum anfangen. Ich weiß auch nicht, warum ich so rum angefangen habe. Mal ein Experiment. Also drei Säulen. Die erste, schön. Die erste Säule ist Glaubenstheologie. Ja. Ja. Oder vielmehr, jetzt habe ich gelogen, das ist gerade nicht in meiner Mappe. Also das ist nur die Einleitung eigentlich zu dem, was ich sagen will. Nee, das steht tatsächlich nicht drin. Das müsst ihr dann vielleicht mitschreiben. Es wird auch aufgenommen, glaube ich, oder? Okay, dann hör das vielleicht nach und ich lasse auch die Blätter hier. Dann kannst du vielleicht in der Pause abmalen oder so oder fotografieren oder so. Gut. Also die erste Säule ist, das nenne ich mal Glaubenstheologie. Als ich vor 4 Jahren angefangen habe, mich systematisch mit Heilung auseinanderzusetzen, ist mir ein kleines Buch in die Hand gefallen, das ich irgendwann mal geschenkt gekriegt habe, nämlich von Kenneth Hagin. Und von meiner Prägung her und von allem, was ich gehört habe im christlichen Lager, gab es eigentlich so eine Regel, nämlich lies niemals Kenneth Hagin. Ich weiß nicht, ob es sie bei euch auch gibt. Kenneth Hagin ist ein großer amerikanischer Glaubenslehrer, jemand, der sehr viele übernatürliche Heilungen erlebt hat und der eigentlich immer nur über Heilung oder finanzielle Versorgung gepredigt hat. Hat er auch selber gesagt, immer ist er bei diesen Themen rausgekommen und ist deswegen so der klassische Health-Wealth-Preacher, wie man so sagt, also der Heilungs- und Wohlstandsprediger, was in Deutschland nicht so richtig gut ankommt. Er hatte natürlich noch viel mehr Facetten als das, aber das wird dann auch immer ganz gern unter den Tisch fallen lassen. Und jedenfalls ist mir das immer gesagt worden, diese Leute darfst du nicht lesen. Und ich habe das Buch von ihm gelesen, also echt so ein ganz kleines Büchlein, nur mit so ein paar Heilungszeugnissen und ich war total fasziniert und dachte, meine Güte, da möchte ich auch hinkommen. Und habe dann also nochmal darüber gebetet und habe von Gott eine sehr deutliche Antwort gekriegt, nämlich er hat gesagt, okay Storch, wenn du jetzt lernen willst, in Heilung zu kommen, willst du lieber von den Leuten lernen, die keine Heilungen erleben oder von den Leuten, die Heilungen erleben? Und ich sage, okay, dann nehme ich lieber die Leute, die Heilungen erleben, als die, die es wegdiskutieren. Und dann hat Gott gesagt, okay, kauf alles, was du aus dem Faith-Movement kriegst und lies das alles. Und dann habe ich Andrew Womack gelesen und Kenneth Hagin und habe Kassetten von Keith Moore gehört und habe sogar mal Kenneth Copeland angefangen, der hat mir aber nicht gefallen. Dann habe ich den nicht mehr weitergelesen und habe alles irgendwie von diesen Leuten gelesen und gehört, was ich zu lesen und zu hören gekriegt habe. Und die große Lehre irgendwie dieser Sache ist, Jesus hat für uns etwas vollbracht. Das ist da. Es ist Realität. Es ist Realität, dass ich jemand bin, der im Heiligen Geist getauft ist, ob ich das merke in jedem Moment meines Lebens oder nicht. Es ist Realität, dass ich die Vergebung meiner Sünden habe, egal ob ich vielleicht eine Phase habe, in der ich das Gefühl habe, dass ich verdammt wäre oder nicht. Es ist Realität. Und es war für mich super schwer, in das hineinzukommen, dass mir einfach nur Gottes Wort reicht, um etwas zu glauben. Und ich hatte einmal so einen Moment, da erinnere ich mich wie heute dran, da ging es mir einfach nur schlecht. Also so richtig schlecht geht's einem ja manchmal. Und ich dachte, ich bin der schlechteste Prediger, den es überhaupt gibt und ich bin ein grauenhafter Christ und irgendwie mein ganzes Leben besteht nur aus Sünde und Durchhängen und ich kriege gar nichts hin und hatte auf einmal irgendwie totale Depression, was für mich völlig untypisch ist und habe in meinem Arbeitszimmer gesessen und habe gedacht, ich höre auf irgendwie mit geistlichem Dienst und ich suche mir lieber einen Job irgendwie bei Aldi, als dass ich weiter predige. Kassetten bespreche und Bücher schreibe, ich kriege es einfach nicht hin. Und dann sitze ich also da und sage, also ey, totaler, voller Verzweiflung, sage, Gott, schick mir bitte deinen Heiligen Geist und baue mich auf. Und Stimme Gottes, so deutlich, wie ich selten vorher gehört habe, gesagt, du hast jetzt so viel Heiligen Geist, wie du jemals haben wirst. Und erstmal dachte ich so, oh Gott, das ist alles. Und dann auf einmal irgendwie kommen so Bibelstellen in mir hoch und ich habe Gott sei Dank echt viele 100 Bibelstellen auswendig gelernt. Und auf einmal kommen wie so Stellen hoch wie, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. In Christus haben wir alle Schätze der Erkenntnis und Weisheit. Wir haben Epheserbrief, wir haben alles, was Gott uns geben kann. Im Römerbrief steht es, dass der Geist, dessen der Christus von den Toten auferweckt hat, in mir ist. Und auf einmal macht etwas Klick und ich merke, ja, das stimmt. Ich habe den Heiligen Geist schon. Gott ist jetzt schon mit seiner ganzen Kraft da. Vielleicht merke ich es nicht, aber Gott ist jetzt schon da. Und ich brauche nicht Gott, um etwas zu bitten, was ich schon längst habe. Und es war eine super harte Lektion für mich. Ich weiß nicht, ob er das so nachvollziehen kann, aber es war total krass. Aber als ich das dann einmal verstanden hatte, bin ich aufgestanden, bin durch unsere Wohnung gegangen und habe Gott mir dafür gedankt, dass sein Heiliger Geist bei mir ist. Habe ihm gedankt, Nehemia 8, Vers 10, dass die Freude am Herrn meine Stärke ist. Habe ihm gedankt, dass die Frucht des Geistes nach Galaterbrief irgendwie längst in mir ist. Und mit jedem Meter, den ich zurückgegangen belegt habe und Gott dafür gedankt habe, dass es schon da ist, ging es mir besser. Und spätestens an dem Moment, und wie habe ich verstanden, dass es gut ist, einfach mal das zu glauben, was Gott in seinem Wort sagt. Auch wenn es total abgefahren manchmal klingt und völlig herausfordernd ist und oft in den falschesten Situationen scheinbar zu kommen scheint. Ich kann das glauben, was die Bibel sagt. Das ist mein Fundament und ich will es glauben, egal ob ich irgendetwas merke oder nicht. Das war für mich vielleicht deshalb besonders schwierig, weil ich am Anfang, als ich mich dann richtig bekehrt hatte, eine so intensive Zeit mit dem Heiligen Geist hatte, wie eigentlich nie wieder nachher. Das war so zur Zeit des Toronto-Segens, davon hatte ich aber noch nie was gehört, war ja gerade erst Christ geworden. Aber das war bei uns auch so. Wir haben uns immer getroffen, um Bibelgriechisch zu lernen, dachten, das wäre eine gute Art, die Bibel besser kennenzulernen. Und haben uns einen Freitag getroffen, haben irgendwie ein Abendessen gemacht, haben nochmal kurz vorher beten wollen und es macht poff und der Heilige Geist schlägt echt ein wie eine Bombe in meinem Kinderzimmer. Und wir sind alle irgendwie hinten rüber gefallen und haben das ganze Wochenende nur noch gelacht und in Sprachen gebetet und prophezeit. Und Montag uns dann gefragt, was war das? Und so ging das weiter, irgendwie 3, 4, 5, 6 Wochen oder so, dass ich teilweise echt eine ganze Woche durchgängig breit war und irgendwie kaum Auto fahren konnte. Und es war echt der absolute Wahnsinn. Weißt du, und dann ist das auf einmal weg gewesen und ich dachte, ey, was geht jetzt? Wie kann man Christ sein, ohne so etwas zu merken, irgendwie ohne so in dieser Dimension Gottes zu sein? Und dann sind 3 Jahre für mich gekommen, die absolute Hölle waren, also da, wo ich echt nicht wusste, wie ich weiterleben soll. Und dann irgendwann kam das, und wie das Gott sagt, hey, lern dem zu vertrauen, was in meinem Wort steht. Lerne dem zu vertrauen, dass es stimmt, egal ob du es merkst oder nicht. Und mittlerweile bin ich ganz glücklich, dass ich wieder umfalle und diese ganzen Sachen auch wieder da sind und ich wieder diese Freudenkicks vom Heiligen Geist habe. Nicht besonders oft, aber wenigstens irgendwie hin und wieder. Aber auch irgendwie, dass ich es nicht brauche. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn ich der Einzige bin, der stehen bleibt, irgendwie, wenn ich nichts merke irgendwie, und dann ist es für mich trotzdem völlig in Ordnung, weil ich weiß, dass Jesus bei mir ist. Matthäus 28 am letzten, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich kann mich darauf verlassen, ich muss das nicht merken, ich brauche kein inneres Zeugnis oder so, ich brauche keine Gänsehaut, ich brauche keine Freudensausbrüche oder diese ganzen Dinge. Schön, wenn sie da sind, wenn sie nicht da sind, ist egal, weil ich habe Glauben und ich weiß, dass es da ist. Total gute, befreiende Sache. Jetzt ist das Problem, dass Glaubenstheologie aber keine Antwort auf die Frage liefert, warum es manchmal nicht funktioniert. Du hast nur diese Information, Gott hat gemacht und Gott will immer und Gott kann immer. Und dann stehst du in einer Situation, wo es nicht klappt. Und wo du über Jahre hinweg schon mit dem Problem kämpfst und du machst alles richtig, du glaubst alles richtig und es funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Ein Beispiel mal dafür, irgendwie, was mich selber sehr, sehr bewegt. Ich habe gestern schon von Bill Johnson geredet, so ein Pastor, der mich sehr inspiriert und mir also sehr hilft bei den ganzen übernatürlichen Sachen. Und sie erleben Heilungen ohne Ende. Und sein ältester, glaube ich, Sohn, Eric heißt der, ist fast taub auf beiden Ohren. 90% auf dem einen, glaube 80% auf dem anderen, also schwere Hörgeräte und alles. Und sie haben mit der Gemeinde gebetet, sie haben gefastet, sie haben Hände aufgelegt, sie haben alles gemacht. Und er ist nicht geheilt worden. Und der Hammer ist, der Junge, das heißt Junge mittlerweile auch über 30, erlebt unheimlich viele Heilungen von Taubheit. Also einmal Predigt habe ich von ihm gehört, und wieder hat er selber geredet, man hat gemerkt, dass er Schwierigkeiten beim Hören hat so ein bisschen gelallt beim Reden, aber trotzdem eine sehr gute Predigt gehalten. Und er erzählte, dass er auf einer Konferenz war und hat für 3 Leute gebetet, die taub sind, und alle sind geheilt worden. Und er selber nicht. Und das ist so eine Sache, die kannst du mit Glaubenstheologie nicht klären. Wenn deine einzigen beiden Optionen sind, dass entweder mit dir als Beter was nicht stimmt oder mit dem Kranken etwas nicht stimmt und nicht genug Glaube da ist, dann kannst du solche Situationen nicht auflösen, ohne dass jemand von den beiden in Druck gerät oder vielleicht sogar aufhört, mir dafür zu glauben und möglicherweise sogar Schaden nimmt an seinem Glauben an Gott. Deswegen muss was Weiteres da reinkommen. Und meine zweite Säule, die ich euch gerne vorschlagen möchte, habe ich von einem Mann namens George Alden Ladd. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt, wie auch immer, ich vergesse mal den Titel, entweder heißt es irgendwie The Presence of Things to Come oder The Presence of the Future, es gibt glaube ich auch keine deutsche Variante davon. Das ist eigentlich bloß mir deswegen berühmt geworden, weil John Wimber diese Theologie ganz stark übernommen hat und es durch die Vineyard-Bewegung eigentlich in alle Welt hinein transportiert hat. Nämlich es ist die Lehre von Gottes Reich, das jetzt schon angebrochen ist, das aber später im Himmel erst vollkommen da sein wird. Das heißt also einem Reich, das seine Schatten weit vorauswirft, von dem wir jetzt schon unglaublich viel erleben können, das aber vollständig erst im Himmel da sein wird. Und wir haben jetzt schon die Möglichkeit, Kräfte der zukünftigen Welt zu schmecken. Wir haben jetzt schon die Möglichkeit, dass wir Gottes Herrlichkeit hier erleben, auch in einem Maße, das wir uns vielleicht nicht vorstellen können. Aber es wird so sein, wie das Gottes Reich erst vollkommen anbricht, wenn wir drüben angekommen sind und nicht mehr in dieser Welt sind. Und die große Lehre eigentlich dieser Reich-Gottes-Theologie ist, wir leben immer noch in einer gefallenen Schöpfung. Wir leben immer noch in einer Welt, in der wir dafür kämpfen, dass Gottes Reich kommt und dass Gottes Wille geschieht. Und es wird nicht passieren, dass der Himmel hier vollkommen anbricht. Hier wird niemals der Himmel sein. Jesus sagt an einer Stelle zu seinen Jüngern, Kranke werdet ihr immer haben. Arme werdet ihr immer haben. Und ich glaube, dass man es mit den Kranken genauso sagen kann. Selbst wenn du ein Evangelium von Heilung und Wohlstand und was weiß ich was nicht allem predigst, es wird immer Leute geben, die krank bleiben. Es wird immer Leute geben, die arm bleiben. Und es wird niemals sein, wie das in einer Gemeinde nur Geheilte und nur Glückliche und nur, keine Ahnung, was Christen da sind. Sondern es wird immer irgendwie einige Prozent geben, wo es nicht funktioniert. Weil hier einfach nicht der Himmel ist. Und das ist irgendwie etwas, was wir auch schlucken müssen als Leute, die im Übernatürlichen unterwegs sind, dass es einfach so einen Bereich gibt, wo wir keine Antworten mehr haben und wo wir einfach nur sagen können, so ja, es ist nicht der Himmel hier. Es wird niemals vollkommen werden. Wir erleben Zeichen seines Reiches, wir erleben das Reich selber, aber es wird erst, wenn wir endlich mit diesem Körper verlassen haben, wenn endlich dieser herrliche Tag da ist, wo wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden, erst dann wird es sein, wie das es richtig perfekt ist. Und die Lektion ist eigentlich sogar, und das möchte ich auch immer in Heilungsseminaren sagen, dass je mehr wir mit Jesus leben und je intensiver wir mit ihm am Start sind, umso härter wird es in manchen Bereichen unseres Lebens werden. Und oft ist das so, wenn du über Heilung predigst und darüber, dass Gott versorgen will und alles, dass es immer Leute gibt, die das so verstehen, dass Gott unser Leben noch so ein bisschen optimieren möchte, dass noch so ein Sahnehäubchen darauf kommt und nehmen das alles aus dem ganzen Bereich der Jüngerschaft raus. Und dann können totale Verzerrungen daraus kommen. Wenn auf einmal irgendwie Leute, die eigentlich Jesus überhaupt nicht nachfolgen und bloß faul sind, nicht mehr arbeiten und versuchen für ihre Versorgung zu glauben und merken, dass Gott irgendwie die Rechnungen nicht bezahlt, die er nicht bestellt hat. Und auf einmal irgendwie dann Schaden an ihrem Glauben nehmen, finde ich ganz schrecklich. Und es ist ganz einfach, dass es in diesen Prozess von Jüngerschaft reingehört und dass die ganz große Lektion der Apostelgeschichte ist, je mehr Kraft vom Heiligen Geist, je mehr Zeichen und Wunder, je mehr Übernatürliches, umso mehr Verfolgung. Ja, das ist so das Kleingedruckte da dran. Aber du kannst dich eigentlich mir darauf verlassen, dass je mehr Power von Gott da sein wird, umso mehr Stress wird es geben. Es gibt eine Verheißung im 2. Timotheusbrief oder 1. Timotheusbrief, die hören wir gar nicht gerne, aber es ist eine klassische Verheißung, wo Paulus an Timotheus schreibt, jeder, der gottselig leben will, wird verfolgt werden. Und es ist wie jede andere Verheißung auch. Es gibt etwas, was passieren wird, wenn wir etwas Bestimmtes tun. Wenn wir gottselig leben werden, dann wird Verfolgung kommen, dann wird Stress kommen und das gehört einfach dazu. Und so sehr wie Paulus und Petrus und all diese ganzen Leute irgendwie daran geglaubt haben, dass Gott immer heilt, haben sie es trotzdem erlebt, dass sie gesteinigt worden sind und dass sie 49 Rutenschläge gekriegt haben und schiffsbrüchig waren und jede Menge Leiden gehabt haben, obwohl sie mit einem übernatürlichen Gott am Start waren. Also stell dich schon mal darauf ein, es wird im Idealfall beides kommen. gab einen großen Heilungsevangelisten, John Alexander Dowie hieß der. Der hat so das, die Heilung eigentlich nach Amerika gebracht, irgendwann so Anfang des 20. Jahrhunderts muss das gewesen sein. Und er war echt heftig mit dem Herrn am Start. Und er ist dauernd verhaftet worden dafür, dass er Heilungsveranstaltungen gehalten hat, obwohl er kein Arzt war. Und erst in einem Jahr hat er 100 Verhaftungen gehabt wegen Leute heilen. In einem Jahr 100. Jeden dritten Tag irgendwie eine Nacht im Gefängnis verbracht, weil er irgendwie dieses Evangelium gepredigt hat. Alle Leute waren gegen ihn. Einmal kriegte er so einen Eindruck irgendwie von Gott, steh jetzt sofort auf und verlass dein Büro. Und er steht sofort auf, geht runter und ist gerade irgendwie aus der Tür raus und wieder explodiert eine Bombe genau unter seinem Schreibtisch. Also jede Menge Verfolgung da, jede Menge Stress irgendwie da gewesen. Und er hat trotzdem festgehalten und hat weiter irgendwie das übernatürliche Evangelium verkündigt und hat eine Wahnsinnsseelenernte eingefahren. Also das sage ich euch auch, ne? Wenn das Übernatürliche zunimmt, wird Stress zunehmen und fällt nicht auseinander deswegen. Aber das ist jedenfalls so die große Lehre irgendwie so dieser Reich-Gottes-Theologie ist. Wir können nicht alles erklären und es ist einfach manchmal so, es ist eine gefallene Schöpfung, hier ist nicht der Himmel und es muss nicht an irgendjemandes Glauben liegen, ob etwas funktioniert oder nicht. Jesus hat ein paar Leute von den Toten auferweckt und das sind so die deutlichsten Geschichten dafür, dass nicht immer irgendwie Heilungsglauben da sein muss bei den Leuten, die geheilt worden sind, denn diese Toten hatten garantiert keinerlei Heilungsglauben. Und es ist auch so eine Sache, die ich selber feststelle, dass es schwer ist, mit Leuten zu beten, die innerlich verkrampft sind. Und manche Leute wollen so gerne glauben und du legst ihnen die Hände auf und die sind die ganze Zeit so beim Sprachen beten und sind total verkrampft irgendwie und du merkst das und du kriegst keinen Heiligen Geist in sie rein, weil sie völlig verkrampft sind über diese Frage, ob sie genug glauben, dass sie es empfangen werden. Und in solchen Situationen mache ich es eigentlich, wenn ich Zeit genug habe, immer, dass ich ein bisschen mit ihnen rede und sie so runterbringe und ihnen auch sage, hey, du brauchst keinen Glauben. Ich habe Glauben, Heiliger Geist ist hier. Das wird in irgendeiner Weise schon funktionieren. Und alles, was du machen musst, ist, entspann dich einfach mal. Werd mal richtig locker, mach mal die Augen zu, denk mal an was Schönes. Und ich bete mal und dann gucken wir, was passiert. Und ganz oft ist es dann auch wie das, wenn sie sich entspannen, wenn sie locker werden, dann geht auf einmal Heiliger Geist rein und es passiert was. Und es wird besser mit ihnen. Also auf keinen Fall irgendwie verkrampfen. Und die dritte große Säule des Heilungsdienstes die nenne ich mal Erbarmen. Und hier habe ich ganz viel von Mystikern so des Mittelalters gelernt und von katholischen Theologen, die ganz oft nicht an göttliche Heilung glauben, aber ein großes Herz für Kranke haben. Und die Krankenhäuser gebaut haben und die Kranke gepflegt haben und in Leprakolonien gelebt haben und alles Mögliche gemacht haben, um Gottes Liebe kranken Leuten zu bringen, ohne dabei irgendetwas Übernatürliches erlebt zu haben. Und ich meine, dass das irgendwie so eine Sache ist, die wir in unseren Gemeinden brauchen. Wenn es nicht funktioniert, Leute geheilt zu kriegen, dann muss das Erbarmen da sein, trotzdem mit ihnen zu leben, ihnen keinen Vorwurf zu machen. Und es muss möglich sein, dass Kranke einen Ort in der Gemeinde haben, wo sie sich wohlfühlen können, obwohl Glaube da ist. Und ich finde das total traurig eigentlich, dass so ganz oft bei super charismatischen Gemeinden, die richtig nach vorne gehen im Heilungsbereich, ist kein Raum für Leute da, die krank bleiben, weil keine Antwort da ist. Manchmal ist das sogar, dass du eine riesige Gemeinde hast, irgendwie da sind viele hunderte von Leuten und es wird immer für Heilung gebetet und es gibt keine Rollstuhlrampe. Finde ich total blöd, finde ich völlig lieblos. Ich habe mich sehr gefreut, als ich hier reingekommen bin und gesehen habe, dass ihr eine Behindertentoilette habt. Also das ist echt richtig klasse, da seid ihr ganz schön weit vorne. Hä? Ach so. Ja, gut. Okay. Ja, also toll, dass ihr eine Abstellkammer habt, an der Behindertentoilette steht. Mann, wollte ich euch so schön loben. Oh, hey Leute, ich habe noch 5 Minuten. Ihr müsst still sein, ich habe noch 5 Minuten, dann ist die Kaffeepause. Also es muss möglich sein, und vielmehr, wir verlassen den Bereich des Evangeliums, wenn wir durch Glaubenstheologie oder sonst etwas Kranke rausekeln und keine Antwort mehr darauf haben, wenn es Leuten dauerhaft schlecht geht. Wenn wir nicht es drauf haben, mit Leuten zu weinen, die zerbrochen darüber sind, dass es nicht funktioniert hat und die nicht mehr begleiten können, dann ist irgendwas schiefgelaufen bei uns. Das darf echt nicht passieren. Ich hatte vor Jahren mal, ich weiß nicht mehr, ob es eine Vision war oder ein Traum, aber das war total eindrücklich für mich, gesehen, da war eine Gemeinde, das war unsere Gemeinde, und die hat Gott angebetet und alle hatten die Hände oben und ich habe gewusst, dass sie alle für einen Kranken beten, dass Gott den heilt, und es war eine totale Glaubensatmosphäre, es war Heiligkeit, das war Heiliger Geist, das war richtig cool, und trotzdem wusste ich, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann war das so, als ob so eine Kamera umlenkt und ich habe den Raum daneben gesehen und da lag ein Kranker drin, der war ganz alleine und ist in der Nacht gestorben. Und ich dachte so, boah, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Ey, und ich wusste mir, dass das eine total klare Ansage irgendwie von Gott ist, auch an mich. Und dass er gesagt hat, hey Storch, ey, vieles von dem, was ihr macht, das geschieht nicht in Liebe. Und ganz oft ist es nur so, irgendwie, dass Kranke sowas sind wie so ein Ärgernis. Man ärgert sich darüber, dass sie immer noch krank sind, irgendwie, dass das immer noch da ist mit dieser Schwierigkeit. Und man möchte gerne eine einfache Lösung haben. So, komm nach vorne, ich leg dir die Hände auf und dann gehst du irgendwie geheilt weg und das ist beseitigt. Und du hast auf einmal nicht mehr irgendwie den Typen, der psychisch krank ist und dich irgendwie jedes Mal irgendwie von neuem zulabert und nervt dich eigentlich irgendwie total. Oder du hast irgendwie auf einmal nicht mehr irgendwie den Rollstuhlfahrer, den du hochtragen musst oder sonst was, irgendwie was dich total stört und du bist froh darüber, dass dieses Ärgernis beseitigt ist. Und was Jesus mir echt deutlich gezeigt hat, ist, dass es keine Motivation für den Heilungsdienst ist, wundersüchtig zu sein und einfach nur irgendwie so zu leben, ich muss das sehen, oder lieblos irgendwie mit Kranken umzugehen, dass es echt gar nicht geht. Im Galaterbrief sagt Paulus, dass der Glaube durch die Liebe erst wirksam ist, und ich glaube, dass es oft bei uns so ist, dass wir viele Glauben haben, aber dass kaum Liebe da ist, die diesen Glauben wirksam werden lässt. Und dass es deswegen egal ist, weil Glaube ohne Liebe, das ist wie eine Bombe, wo der Zünder fehlt. Und solange der Zünder nicht da ist, dann wird es nicht passieren, dass das hochgeht. Und ich bin ehrlich mit euch, ich dachte, das ist mein schlechtester Bereich. Und ich arbeite schon so lange daran und ich sage das extra in jedem Heilungsseminar, weil ich weiß, dass Gott dem Demütigen Gnade schenkt. Aber es ist echt irgendwie mein schwerster Bereich, ist es, Leute wirklich zu lieben. Und mein schwerster Bereich ist es, mit Leuten weiterhin unterwegs zu sein, wenn es ihnen schlecht geht und wenn sie mich nerven und wenn es irgendwie nicht passiert mir, was ich glaube und was ich bete. Und es ist so, echt mein Traum irgendwie. Ich möchte jemand sein, der Kranke über Monate, Jahre hinweg irgendwie zur Not begleiten kann, der ihn immer irgendwie liebevoll zur Seite steht, auch wenn irgendwie nichts passiert. Und ich möchte es schaffen, dann darin mein Herz selber zu bewahren, dass ich weiter für Heilung glauben kann, aber dass ich auch mit dem Kranken helfen kann, dass er irgendwie sein Herz bewahren kann und vielleicht mitten in dieser Schwierigkeit dennoch irgendwie Gott großartig erleben kann und sich darauf freuen kann, dass er mal eine Zukunft im Himmel hat, wo das weggetan sein wird. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung für uns, ist es nicht, in eines der Extreme zu verfallen, sondern in der ausgewogenen Mitte zu bleiben. Und da ist es im Umgang, ist es dann auf einmal keine Wirklichkeitsspannung mehr, sondern ist es eine Wahrheitsspannung, dass Gemeinde beides sein muss. Massiv im Glauben und in den Geistesgaben vorangehend und Leute heilen wie nicht ganz gescheit. Und auf der anderen Seite barmherziges Erbarmen, Mitleid und alles haben und Liebe zu haben, Leute zu begleiten, zur Not irgendwie bis sie sterben, wenn es aus irgendeinem Grunde nicht klappt, und immer ein Zuhause für kranke Leute zu bieten. Und ich finde es so schade, wenn du die Gemeindelandschaft anguckst, es gibt immer nur eins von beiden. Die einen bauen Krankenhäuser, die anderen glauben für Heilung. Blöd. Ey, und wie cool wäre das, wenn das mal klappen würde, beides zu haben, ey, so ein Haus der Gesundheit, wo es Ärzte gibt und Leute lange bleiben können und trotzdem Gesundbeter auch, oder wie man die auch nennen möchte. Also das wäre total klasse, und ich hoffe einfach, dass Gott uns Gnade gibt, dass so eine Ausgewogenheit kommt. Und ich habe ja gemerkt, dass das gerade so beim Erzählen und Reden auch irgendwie bei euch hier auf einen guten, fruchtbaren Boden fällt, also es bei euch auch beides geht. Ich habe mal einen Heilungsgottesdienst in Berlin gehabt, und hatte eine schöne Predigt, herausfordernd, alles irgendwie fertig gemacht. Und kurz vorher hatte ich das Gefühl, wie das Jesus sagt, schmeiß die Predigt weg und rede über Enttäuschung. Oh, ich dachte, Mann, Heilungsgottesdienst und ich soll über Enttäuschung reden, das ist ja total grausam. Und dann habe ich das gemacht und habe über Enttäuschung geredet und es war eine grausam deprimierende Predigt über die verkrümmte Frau, die Jesus heilt und die 18 Jahre vom Satan gebunden war. Und stell dir vor, du bist 18 Jahre krank und nichts passiert und ganz traurig. Also so schlimm war es auch nicht. Hey, und nachher hatte ich, Alex, wie viele waren da in der Heilungsschlange? 50 Leute? 60? 30? 10? 5? Nee, das war viel mehr. Nein. Ich habe ja schon mit 15 gebeten, da war ja noch das ganze Heilungsteam da. Echt, das waren erheblich mehr. Also, ey, das waren erheblich, also, okay. Also, im Zweifelsfall glaubt bitte mir. Also die Gemeinde hatte ein Ministry-Team, die haben alle gebetet, Alex hat gebetet, ich habe gebetet, also es waren schon viel mehr Leute. Und jedenfalls, also ich habe, also mit einigen, mit Tausenden dieser... also dieser goldigen Charismatiker irgendwie geredet und gebetet, die gesagt haben, dass sie keine Predigt mehr darüber hören wollen, dass in Christi Wunden geheilt sind, weil es einfach nur noch weh tut. Und da waren irgendwie Leute, die haben gesagt, so ja, ich weiß nicht, ob du auch noch mit mir beten willst, aber ich habe in den 60ern, hat John Wimber schon für mich gebetet, als er hier irgendwie auf Konferenzen waren. Und dann war der Typ aus Berlin da, wie heißt der nochmal, dieser Überpastor, Wolfhard Magis hat für mich gebetet und Helmut Bauer war damals groß, der hat auch für mich gebetet und alle haben für mich gebetet. Und dann dachte ich so, ja meine Fresse, ey, was soll ich dann da noch machen? Und du hast auf einmal halt nur gemerkt, dass ein wahnsinniger Frust da war und dass sie sich zum ersten Mal, haben manche Leute gesagt, haben sie sich in einem Heilungsgottesdienst wirklich angenommen gefühlt, weil sie gemerkt haben, dass da jemand oder dass Gott irgendwie selber darauf eingeht, wie schlecht es ihnen eigentlich irgendwie damit geht, dass es bei ihnen nicht passiert. Und ich glaube, dass in der charismatischen Szene gerade irgendwie echt viel Enttäuschung darüber ist, irgendwie, dass man immer wieder diese Erweckungsmühle angeleiert hat und immer wieder neue Hoffnung und Sprüche sagt, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank und dass viele da sind, die ein krankes Herz haben. Und dass es für die vielleicht viel besser wäre, wenn man einfach mal Arm um sie legt, ein bisschen mit ihnen weint und sagt, ja, das ist auch echt schlimm, wie es dir geht. Ich weiß, dass es immer noch Hoffnung gibt, aber einfach mal tröstet. Prediger sagt, Buch im Alten Testament, es ist besser im Haus des Trauers zu sein, als im Haus des Lachens. Und es ist, ja, glaube ich tatsächlich, dass es manchmal irgendwie so ist. Und dass wir nicht nur irgendwie da gefordert sind, wo es glaubensvoll zugeht, sondern dass unsere Hauptherausforderung vielleicht da ist, irgendwie wo das kranke Kind irgendwie immer noch nicht gesund ist und wo man einfach wieder dranbleibt und tröstet und weint und zusammen ist. Und wenn alles beides da ist, irgendwie wenn, ja, alles gut, alles drei gut entwickelt ist in der Gemeinde, dann glaube ich, dass es richtig toll ist und dass wir einen gesunden Heilungsdienst haben werden. Kaffeepause. Kennt ihr diesen Witz, wo die Geldscheine in den Himmel wollen? Kennt ihr nicht? Okay, dann erzähle ich euch den mal. Also es ist so, das jüngste Gericht ist quasi vorbei und Petrus steht an der Himmelstür. Ich weiß nicht, warum immer Petrus. Aber jedenfalls kommen da die Geldscheine an, jede Menge Geldscheine und sagen, ah, lass mich rein. Und Petrus sagt so, nein, ihr kommt nicht rein. Geldscheine sind total frustriert, dass sie nicht in den Himmel kommen. Da kommt auf einmal eine ganze Menge Münzgeld, echt ohne Ende Münzgeld aus allen Währungen, mehr als ihr jemals gesehen habt, und klopfen an und Petrus macht die Himmelstür auf und sagt so, ja, kommt alle rein. Und alle Münzen rollen rein und sind total glücklich. Kommen die Geldscheine wieder und sagen, hey Petrus, was ist das denn? Wieso lässt du denn die Münzen rein und uns nicht? Und Petrus sagt so, ja, ich habe euch zu Lebzeiten nie in meiner Gemeinde gesehen und deswegen kommt ihr jetzt auch nicht in den Himmel. Aber ich habe so viel Kupfer und Messing in den Sammelkörben gesehen, dass ich, also die kommen rein. Also, wir wollen es rascheln hören. Also, dass wir hier nichts klimpern hören. Nein, vergesst es. Ich Ja, okay, jetzt steigen wir gleich richtig ein. Und davor möchte ich noch eins sagen. Ich habe gerade mit René oder vielmehr René mit mir geredet. Und ich möchte noch eins sagen. Paulus hat gesagt, prüfet alles und behaltet das Gute. Also worum es eigentlich geht, ist prüfen, um zu behalten und nicht prüfen, um Sachen loszuwerden. Und das ist auch für Heilungsdienst, ist es total wichtig, dass wir einfach alles prüfen und gucken, wo Gott etwas reingelegt hat, was wir gebrauchen können. Und wir haben oft so im christlichen Lager so ein Spirit, dass wir Bücher lesen und Seminare besuchen und alles Mögliche machen und die ganze Zeit irgendwie nur aussortieren. Und so ein Satz, den fast jeder irgendwie mal sagt, ist, so der und der Prediger ist gut, aber der hat auch vieles drin, was ich nicht glaube. Und ich glaube, dass es eigentlich anders sein sollte, nämlich wir sollten uns alles reintun und gucken, wie was für uns dabei ist. Und das möchte ich euch auch im Heilungsdienst empfehlen. Fangt nicht irgendwie an, nur Sachen zu lesen, die eurer Meinung entsprechen, sondern guckt mal in jedes theologische System rein, das ihr findet. Und ich glaube, dass ihr überall irgendwie was finden werdet, was ihr gebrauchen könnt. Also wir haben Bücher am Büchertisch irgendwie aus jeder Denomination quasi. Ich habe viel von Francis McNutt gelernt, der ist ein katholischer Geistlicher. Ich habe viel von John Wimber gelernt, der hat die Vineyard-Gemeinden mitgegründet. Ich habe total viel schon gesagt von Kenneth Hagin und so gelernt. Das ist eine ganz andere Richtung, da ist alles nur Glaube, Glaube. Ich habe mit großem Gewinn Weihnachten die Biografie von Mutter Teresa gelesen und war echt total beeindruckt irgendwie davon, dass jemand so eine Hingabe an Jesus hat, dass er bereit ist, irgendwie sein ganzes Leben irgendwie mit nichts weiter zu verbringen als einer Bibel, einen Rosenkranz und den Klamotten auf seinem Leib, um einfach irgendwie der Stimme Gottes zu folgen. Und es sind überall so Sachen, wo ich sagen würde, das sehe ich anders. Also gerade die Heilungstheologie von Mutter Teresa finde ich grauenvoll. Also die hat halt einfach keine. Also da gibt's nicht irgendwie, dass Gott mal eingreift und jemanden heilt. Irgendwie das ist völlig, kommt überhaupt nicht vor in ihrem Denken. Und trotzdem ist sie mir irgendwie, was Liebe und Barmherzigkeit anbelangt, echt ein riesengroßes Vorbild. Und wenn ich groß bin, möchte ich da auch mal hinkommen, dass ich so Menschen lieben kann wie sie. Und das für mich ist es echt eine wichtige Sache, mich mit allem auseinanderzusetzen. Und du wirst auch sehen, wie das alles irgendwo funktioniert und dass je mehr Werkzeuge du in deinen Werkzeugkoffer kriegst, es umso besser ist. Ich werde dieses Wochenende nicht darüber reden, wie man mit Krankheit umgeht, was es für verschiedene Gebetsstrategien und so gibt, weil ich auch merke, dass ihr vieles davon schon habt. Aber es ist gut, einen großen Werkzeugkoffer zu haben. Es gibt Leute, die kannst du nicht mit Öl salben. Zum Beispiel im katholischen Umfeld ist es wirklich schwierig, weil sie hauptsächlich die letzte Ölung kennen. Und wenn du dann mit dem Kranken sagst, ich würde gerne irgendwie ein bisschen Öl irgendwie auf dich auftragen, dann kann das echt passieren, dass die zusammenzucken und sagen so, ey, nee, lieber nicht. Ich möchte aus der Nummer hier noch lebend rauskommen. Aber es gibt irgendwie in anderen Umfeldern, ist es total gut, Öl zu benutzen, irgendwie, weil es so ein Glaubenskontaktpunkt ist. Es gibt Leute, irgendwie, bei denen es super gut Hände aufzulegen, und es gibt Leute, irgendwie, die kommen überhaupt nicht auf Berührung klar, irgendwie, die verkrampfen sich sowas von, wenn du eine Hand auflegst, das geht gar nicht und du brauchst eine andere Gebetsstrategie da. Es gibt Krankheiten, wo du nur mit dem Befreiungsdienst weiterkommst, weil irgendwie das Problem an seiner Wurzel völlig dämonisch ist und du musst da irgendwie was rausschmeißen. Und es gibt andere Krankheiten, die kommen aus seelischen Sachen. Und da kommst du teilweise nur mit Seelsorge weiter und es reicht nicht, einfach nur ein Gebet zu sprechen. Und es gibt halt total vieles, das ist ein sehr komplexer Bereich. Und es wäre vielleicht gut für euch, euren eigenen Stil zu entdecken, also nicht nur ihr als Gemeinde euren eigenen Stil, sondern auch ihr in der Gemeinde euren eigenen Stil zu entdecken, wie ihr mit solchen Sachen umgeht. Also es gibt irgendwie viele Leute, mit denen komme ich persönlich überhaupt nicht weiter so im Heilungsbereich, weil ich halt einfach bloß so meine ein, zwei Methoden habe, die bei mir gut funktionieren und die anderen Sachen kann ich nicht, mache ich auch oft nicht. Gerade wenn ich merke, dass irgendetwas an seelischen Problemen liegt und ich weiß, da müsste man jetzt länger begleiten und in die Tiefe gehen und innere Heilung und das ganze Zeug, finde ich schrecklich. Also ich mag das nicht, irgendwie mit Leuten über ihre Probleme zu reden und dann auch noch über ein halbes Jahr und so. Ich bin echt froh, wenn ich mir ihre Namen merken kann, bis ich das nächste Mal sehe. Aber ich habe Leute in der Gemeinde, die sind fit in Seelsorge und denen kann ich dann solche Leute überweisen und dann kümmern sie sich weiter drum und dann kann es passieren, dass Heilung kommt. Also guckt euch das ruhig alles mal an, wenn ihr wirklich ernsthaft reinkommen wollt in Heilungsdienste, dann würde ich euch echt empfehlen, lest alles, was irgendwie damit zu tun hat. Ihr hört jede Kassette, geht auf Seminare, ihr guckt euch die abgefahrensten Sachen an und schaut einfach mal, wie das bei denen funktioniert. geht vielleicht auch mal irgendwie auf ein Seminar von irgendeinem seelsorgerlichen Heiler, der irgendwie alles irgendwie von der psychosomatischen Seite angeht, irgendwie vielleicht bringt euch das was. Und dann fahrt vielleicht auch mal, Wiesbaden ist in der Nähe hier, ne? Genau, dann fahrt vielleicht mal irgendwie zum CZW. Also Andreas Herrmann ist ja ein ganz anderer Heilungstyp. Da ist irgendwie alles irgendwie immer mit Salbung und Umfallen und also diese ganzen komischen Sachen, die ich ja auch nicht mache. Aber es funktioniert bei ihm, ne? Also ich habe da Sachen irgendwie gesehen, die habe ich nirgendwo anders gesehen. Fand ich total beeindruckend. Und das ist halt auch so eine Facette davon, wie Heilungsdienst aussieht. Und vielleicht inspiriert das den einen oder anderen von euch. Und wenn nicht, irgendwie, dann guckt ihr halt noch irgendwie weiter Sachen an und schau mal irgendwie, was es alles gibt. Das ist so groß. Aber spielt nicht das eine gegen das andere aus und sagt nicht irgendwie, es darf nur mit Salbung sein. Es darf nur mit Glauben sein. Es darf nur über Seelsorge passieren und alles andere ist irgendwie vom Bösen. Ist es nicht. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen und es ist gut, eine Straßenkarte zu haben, auf der möglichst viele oder vielleicht sogar alle Wege drauf sind. Denn wenn der eine Weg nicht deiner Persönlichkeit entspricht oder nicht funktioniert, dann nimmst du einfach den nächsten. Ja, wir wollen jetzt reden und also in diesem Teil und wahrscheinlich auch in allen weiteren Teilen, die wir bis heute Abend haben, über Hindernisse in den Heilungsbereich reinzukommen. Und eigentlich könntest du auch sagen, es sind Hindernisse, die man überwinden muss, um ins Übernatürliche reinzukommen. Ich weiß nicht, aus welchem Hintergrund ihr kommt, aber ich vermute mal irgendwie, dass ich auf einigen Füßen stehen werde jetzt so im Lauf der nächsten Zeit und ja, ich hoffe, dass ihr darauf klarkommt. Wenn nicht, dann ja, tröstet euch damit, dass ich wahrscheinlich eine Viertelstunde später von eurem Fuß runtergehe, um auf den eures Nachbarn zu treten und dass wir am Ende dann alle gleichermaßen blaue Füße haben werden. Also ich habe das zum letzten Mal habe ich darüber in einer Gemeinde gelehrt, wo die meisten irgendwie aus der Brüderbewegung kamen und die sich da jetzt irgendwie von gelöst haben und gerade dabei sind, so einen sehr charismatischen Aufbruch zu haben. Und das war so also schon lustig, irgendwie, da ging halt echt überall irgendwie Lampen an und so, aha, so ist das und da, das ist da irgendwie mich reingelegt worden. Also wir werden uns viel mit Fundamenten beschäftigen, auf denen unser Glaubensleben steht und eben auch damit, wie wir diese Fundamente so nach und nach reinigen können, dass wir einfach mehr irgendwie von Gottes Übernatürlichkeit erleben. Das wird kein ganz einfaches Ding sein, aber wenn ihr gut zuhört, dann wird das wahrscheinlich gut funktionieren. Eine Bibelstelle, die extrem wichtig ist, Römer 12, Vers 2. Da heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Habe ich jetzt nach der Elberfelder zitiert, die ja so von den deutschen Bibelübersetzungen normalerweise die genaueste ist. Also es gibt so ein paar Stellen, wo sie auch völlig daneben greift. Aber normalerweise ist sie also schon wirklich eine sehr exakte, genaue Bibelübersetzung, die ich da schon ziemlich empfehlen kann für Bibelstudium. Und dieser Vers handelt also davon, wie man sein Denken erneuert oder dass es überhaupt nötig ist, das Denken zu erneuern. Du kannst mit dem unerneuerten Verstand und Denken kannst du noch nicht einmal erkennen, was Gott eigentlich tun will. Und im Grunde genommen ist das fast eine Alltagserfahrung. Es gibt Leute, die kennen die Bibel besser als jeder von uns. Es gibt Theologieprofessoren, die glauben kein Stück an Gott, sind völlig Atheisten, haben aber die Bibel im Hebräisch gelesen und in Griechisch und in Latein noch und in Deutsch und in allem Möglichen, kennen das Ding irgendwie fast auswendig und haben mehr Bibelwissen, als jeder von uns in seinem Leben anhäufen wird. Und trotzdem haben sie nichts davon erkannt, was der Wille Gottes ist. Und so ist es möglich. Du kannst Bibel lesen und dein Verstand ist so unerneuert, ist noch so weltlich geprägt und verprägt, dass du nichts von dem mitkriegst, was denn eigentlich der Wille Gottes ist. Andrew Womack erzählt so eine Geschichte, irgendwie, dass er über Jahre Bibel gelesen hat und immer wenn was Übernatürliches drin vorgekommen ist, dann hat sich so ein Reflex in ihm angeschaltet, dass er sofort davon ausgegangen ist, dass es im übertragenen Sinne gemeint ist. Jesus heilt einen Blinden und dann, aha, genau, Jesus heilt von geistlicher Blindheit. Und das ist ja heute noch so, auf einmal gehen Menschen die Augen auf und sie erkennen das wahre Licht des Evangeliums. Aber ist nicht auf die Idee gekommen, dass es genauso heute auch sein kann, dass es wörtlich gemeint ist und dass es heute auch passieren kann. Und er sagt, für ihn war das eine totale Revolution, als er auf einmal irgendwie durch den Heiligen Geist erkannt hat, dass das Beispielgeschichten sind für Sachen, die wir heute erleben können. Und auf einmal hat er die Bibel mit so anderen Augen gelesen, dass es fast ist, als ob er ein neues Wort Gottes gehabt hat. Also je mehr du dein Denken erneuerst und je mehr du Gott die Gelegenheit gibst, an dir zu arbeiten, umso mehr wirst du erkennen, was eigentlich Gottes Wille wirklich ist. Und du wirst wahrscheinlich immer wieder an so Punkte kommen, wo du ein Aha-Erlebnis hast und dich wunderst, dass du das die ganzen Jahre über ganz anders gesehen hast und nicht verstanden hast. Und das, was Paulus hier redet, wie das Denken, ist mit Denken etwas farblos übersetzt. Also manche Bibelübersetzungen sagen Denken. Ich habe extra dann die Elberfelder genommen, weil da von der Erneuerung des Sinnes die Rede ist. Und das trifft es eigentlich mehr, was so das griechische Wort meint. Also es geht nicht um das Denken als Masse der Gedanken, die wir haben, sondern es geht eigentlich um den Grund, aus dem die Gedanken kommen. Und das ist total wichtig zu verstehen, weil ich glaube, dass wir ganz oft in Bezug auf Heiligkeit gerade völlig falsch denken. Ich bin mit so einer Theologie aufgewachsen, die sagte, jedes Mal, wenn du zum Beispiel einen unreinen Gedanken hast, dann gehst du damit zu Jesus, sagst mir Entschuldigung dafür und sagst in Jesu Namen irgendwie, das will ich nie wieder denken. Und weil ich sehr motiviert war in Sachen Heiligkeit und gerne heilig sein wollte, habe ich das also 2 oder 3 Wochen irgendwie durchprobiert und habe eine ganz schlimme Erfahrung damit gemacht, nämlich ich hatte einen unreinen Gedanken und dann, Entschuldigung, Jesus, das wollte ich nicht denken und in Jesu Namen geh weg, das will ich auch nie wieder denken und ich nehme das nicht mehr an. Und 2 Sekunden später kommt der Nächste und dann wieder so, ja, irgendwie, Entschuldigung, Jesus, den wollte ich gar nicht haben und in Jesu Namen Gedanke weich und komm nicht wieder. 5 Sekunden später irgendwie kommt wieder der Nächste und dann, ja, Entschuldigung, Jesus, in Jesu Namen irgendwie, du gehst weg und auf einmal dann merke ich, seit 3 Wochen mache ich nichts anderes, als irgendwelche schlechten Gedanken bekennen und wegschicken. Und alles, was dadurch passiert ist, ist, dass ich nicht heiliger geworden bin, sondern dass ich mich nur noch um Sünde drehe. Und das kann nicht sein, wie das unser Leben ist. Also du kannst irgendwie dich so sehr mit Sünde und allen möglichen Sachen auseinandersetzen, dass du keine Zeit mehr hast, dich um Jesus zu drehen und nichts Gutes mehr in deinem Leben wahrnimmst und dich nur um schlechte Dinge drehst. Und das kann es nicht sein. Und Paulus redet hier nicht davon, dass wir einfach nur jeden unserer Gedanken loswerden sollen, sondern Paulus redet über den Grund, aus dem die Gedanken kommen. Und wenn du das veränderst, dann wirst du auf einmal merken, dass deine Gedanken sich ganz automatisch verändert haben. Dass Gott dich so tief ändern kann, dass du nicht mal mehr auf den Gedanken kommst, schlecht zu reden über irgendjemanden. Dass du dich nicht mehr irgendwie dagegen wehren musst, sondern es ist ganz natürlich, es kommen gute Gedanken über deine Geschwister aus dir raus und das sind gar keine schlechten Gedanken mehr. Und das ist das, was Gott in uns ändern möchte und was auch so im ganzen Bereich des Übernatürlichen total wichtig ist, dass du nicht deine Gedanken änderst, sondern dass die Art zu denken von Gott geändert wird. Und dass du merkst auf einmal, dass Liebe aus dir herauskommt, wo vorher gar keine Liebe da ist. Dass du nicht mehr mit Gedanken kämpfen musst, ob Gott vielleicht heilen will oder nicht, sondern dass es einfach ganz natürlich wird. Du bist da drin, weil du innerlich, tief innerlich von Jesus verändert worden bist, sodass einfach was Gutes kommt. Jesus sagt, ein guter Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. Und ich glaube, was wir als Christen ganz oft machen, ist, dass wir im Grunde genommen immer noch so einen schlechten Baum im Herzen haben und uns total bemühen, gute Frucht zu bringen aus einem schlechten Baum hervor. Und das funktioniert nicht. Erst wenn Jesus kommt und den Baum ändert, dann wirst du merken, dass gute Früchte kommen. Und das ist so cool. Das ist so eine eigentlich so eine radikal andere Art, irgendwie an Heiligkeit und Veränderung irgendwie dran zu gehen, dass es total freisetzen kann, wenn du das Prinzip irgendwie einmal verstanden hast und für dich wirken lassen kannst. Wie geht das? Paulus sagt, indem ihr euch verändern lasst oder halt wie durch die Veränderung eures Sinnes. Und das ist im Griechischen, ist das eine total abgefahrene Verbform, die es, glaube ich, im Deutschen gar nicht gibt. Es ist nämlich ein passiver Imperativ. Ich weiß nicht, ob ihr in der Schule aufgepasst habt. Es gibt irgendwie aktive Verben oder aktive Verbformen, da macht man etwas. Und es gibt passive Verbformen, da wird etwas mit einem gemacht. Und das ist also so eine passive Verbform, da wird etwas mit einem gemacht, aber es steht im Imperativ. Und Imperativ ist die Befehlsform, hol Kaffee. Also was da eigentlich steht ist, lass dich verändern. Arbeite aktiv daran, dass du verändert wirst. Nicht, dass du dich selber veränderst, sondern arbeite daran, dass Gott die Möglichkeit hat, dass er in dir eine Veränderung schaffen kann, die du selber gar nicht schaffen kannst. Und wieder ist es so, dass im Christentum es, meine ich, 2 Extreme gibt. Es gibt so die einen Leute, die sagen, veränder dich selbst. Und hurra, ich habe einen starken Willen, ich verändere mich selbst. Ich will aufhören zu rauchen, ab morgen höre ich auf zu rauchen. Und ja, das auch wirklich irgendwie durchgezogen kriegen und dann sich freuen, wenn sie sowas in der Bibel lesen, weil sie dann verstehen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und sie nehmen ihr Geschick in die Hand und gehen los. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, ich habe nicht so einen starken Willen, aber Gott sei Dank, ich muss auch gar keinen starken Willen haben, denn Gott macht ja alles. Und dann einfach die Hände in den Schoß legen, passiv sind und darauf warten, dass Gott sie verändert. Das klappt in den, es gibt Situationen, wo das klappt, aber in den allermeisten Fällen klappt das nicht. Das ist ungefähr genauso zu sagen, wie wenn Gott wollte, dass ich fliege, dann hätte er mir Flügel gegeben. Also es reicht meistens nicht, einfach nur darauf zu warten, wie dass du morgens aufwachst und du bist im Heilungsdienst, sondern du musst was dafür tun. Und der Schlüssel ist eben, dass du aktiv daran Gott die Möglichkeit gibst, an dir zu arbeiten, indem du dich seinem Wort aussetzt, indem du Gottesdienste besuchst, indem du ihn anbetest, indem du so betest, indem du vielleicht geistlich dienst, indem du Gemeinschaft bist, indem du offene Beziehungen pflegst, keine Ahnung, was das bei euch ist, gibt super viele Möglichkeiten, aber dass du wirklich Gott eine Möglichkeit gibst, dir auf deiner Ebene zu begegnen und etwas an dir zu machen. Und der ganze Punkt daran ist, du kannst eigentlich nicht erwarten, dass du dich veränderst, ohne dass du Gott diese Möglichkeit gibst. Und das passiert mir so oft, dass ich Christen treffe, die sagen, ja, ich habe eine Prophezeiung gekriegt vor 5 Jahren. Irgendwie hat Gott gesagt, ich komme mal ganz groß in den prophetischen Dienst und jetzt guck dir mein Leben an irgendwie. Ich habe nie prophetische Eindrücke und es geht gar nichts und ich glaube, die Prophetie ist falsch. Und meistens liegt das dann daran, dass Gott eine Möglichkeit in das Leben hineingesprochen hat, wie es sich entwickeln kann, aber dass diese Leute natürlich auch aufspringen müssen auf den Zug und entsprechende Schritte in die richtige Richtung gehen und dass es nicht reicht, irgendwie einfach nur abzuwarten und dass viele von den Leuten, die mit einer großen Prophetie leben, niemals irgendwas Kleines vielleicht von Gott weitergeben, nicht anfangen, mal die Gemeinde zu putzen, um in Dienste reinzukommen und einfach nur da sitzen und warten, dass Gott irgendwas macht und das wird nicht passieren. Also fast egal, wo du reinkommen willst, du musst Gott Gelegenheiten geben, du musst Schritte gehen, damit das passiert, wie was in deinem Leben laufen kann und was Jesus durch dich machen will. Du musst Schritte auf Gott zugehen. Und es reicht nicht, irgendwie vorm Fernseher zu sitzen und darauf zu warten, wie das etwas passiert. Sondern wenn du dich verändern willst, dann gib Gott die Gelegenheit, dann lies Bücher, dann mach irgendwie, egal was es ist, irgendwie egal was dir entspricht, aber geh Schritte auf Gott zu, dass er dich verändern kann. Und dann wird es passieren. Und wir wollen jetzt über Schritte reden, die wir gehen müssen und Sachen, die passieren müssen, um im Übernatürlichen zu wachsen. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Beamern gemacht, deswegen werde ich euch hier jetzt so ein kleines Schaubild aushändigen. Einfach mal rumgehen lassen, bitte. Ja, also ich habe auch schon echt mit sehr guten Beamern gearbeitet, aber trotzdem dann gemerkt, wenn du kleine Schriften hast, dann kann man trotzdem nichts lesen, egal wie gut das Ding eigentlich ist. Ne? Also nichts gegen euren Beamer. Wow, das ist bestimmt ein ganz tolles Ding. Ja, das ist auf jeden Fall professionell angebracht, das muss ich euch lassen. Mir ist so ein bisschen der Zufall hier zu Pass gekommen. Ich habe mich immer gefragt, wie kann ich das lehren und wie ist es möglich, geistliche Entwicklungsprozesse so zu veranschaulichen, dass man darüber lehren kann. Und also mir ist über lange Zeit nichts eingefallen dazu. Und dann kriegte ich zu Weihnachten ein Geschenk, eine Engelskala, eine sogenannte, wie man göttliches Leben entwickeln kann. Und auf einmal hat es so Pling in mir gemacht und ich dachte, gut, das muss ich machen. Die Engelskala geht zurück auf einen amerikanischen Missiologen namens James Engel, der in den 70er Jahren ein Buch geschrieben hat, das ich total genial finde. Das heißt, was ist mit der Ernte passiert oder was ist schiefgegangen mit der Ernte? Und er hat sich einfach die Frage gestellt, wie kann es sein? Jesus sagte mir, die Felder sind reif zur Ernte und trotzdem erleben wir nicht, dass eine Ernte kommt. Und er ist dann irgendwie auf den Trichter gekommen, dass wir ganz oft falsch herangehen an Evangelisation und nur das Endprodukt der Evangelisation sehen, nämlich dass jemand Christ wird und in die Gemeinde integriert wird, aber dass wir kein Gespür dafür haben, dass es vorher Phasen gibt, die dieser Mensch durchläuft, bis er irgendwann so weit ist, das Evangelium anzugehen. Und auf Grundlage dieser Idee hat James Engel eine diese berühmte, nach ihm benannte Engelskala entwickelt, die also zeigt, welche Phasen ein Mensch normalerweise vom Atheisten zum hingegebenen Jünger Jesu durchläuft. Und mir hilft das bei meinen eigenen Evangelisationssachen immer sehr, dass ich mir eigentlich vornehme, Leute so ein Stück weiter auf der Engelskala zu bringen. Vielleicht irgendwie jemand, der überhaupt nicht an was Übernatürliches glaubt, dahin zu bringen, dass er die Möglichkeit eingestehen muss, dass es was Übernatürliches gibt. Oder wenn ich in der Schulklasse bin und da mit Leuten rede, dass ich vielleicht wenigstens dieses Bild, dass Christsein immer spießig und langweilig ist, durchbrechen kann und die Leute vielleicht dann keine Christen geworden sind, aber danach das Gefühl haben, dass es auch Christen gibt, die cool sind und wo man sich nicht irgendwie dafür schämen muss und sie sind so ein bisschen weitergekommen im Glauben. Und meine Idee war jetzt einfach, diese Engelskala umzuschreiben, dass sie einen Wachstumsprozess im Übernatürlichen zeigt, nämlich von dem Punkt an dem wir keine Wunder erleben, bis zu dem Punkt, wo Wunder irgendwann natürlich und alltäglich werden. Ich sage gleich irgendwie, dass das ein Schema ist und dass es wahrscheinlich auf, ich schätze schon, auf über 90% der Leute zutrifft, aber dass es halt auch echt Ausnahmen gibt, dass möglicherweise ein Bereich, mit dem du zu kämpfen hast, nicht da drin steht und andere Bereiche für dich total einfach sind. Aber ich denke, als Schema ist das schon gar nicht schlecht. Es gibt die Möglichkeit, in verschiedenen Phasen der Engelskala gleichzeitig zu sein und man kann wie vor und zurück gehen und alles Mögliche ist da möglich. Aber ich glaube, dass es euch schon mal wirklich zeigt, was man für Schwierigkeiten überwinden muss und auch welche Teile seines Hintergrundes, gerade seines geistlichen Hintergrundes, man möglicherweise verlernen muss, um im Bereich des Übernatürlichen mehr zu erleben. Die erste Phase ist, wo tatsächlich überhaupt nichts Übernatürliches passiert und wo du so imprägniert sein kannst auch gegen Gott, dass du gar nicht willst, dass was Übernatürliches passiert. Eine Lehre, die im Reich Christus, Reich Christi, Leib Christi, wie heißt das? Leib Christi, ne? Ja, okay. Die im Leib Christi sehr oft wiedergegeben wird, ist die Lehre, dass Zeichen und Wunder mit den Aposteln aufgehört haben. Dahinter steht, dass man sagt, Jesus brauchte die Wunder, um sich als Messias zu bestätigen. Danach, irgendwie Apostelgeschichte 2, kommt der Heilige Geist. Es rappelt nochmal irgendwie so richtig im Karton. Es kommt ein übernatürlicher Wind, der einmal durchs Zimmer bläst. Alle Leute haben so stylische, neckige Feuerzungen auf dem Kopf, sind total begeistert, irgendwie, dass alles am Brennen ist. Und dann kommt Petrus, er hält seine Pfingstpredigt. Jerusalem ist voll, rappelvoll, ist gerade ein religiöses Fest da. Und 3000 Leute werden auf einmal Christen, weil sie sehen, dass die Apostel total breit sind. Und ich meine, das ist eine meiner Lieblingsstellen, wo Petrus fängt an zu predigen und sagt, hey, denkt nicht, dass sie besoffen sind. Es ist ja gerade erst mal, ich glaube, 9 Uhr morgens oder so, auf jeden Fall ziemlich früh am Tag oder Mittag, keine Ahnung. Und wir haben noch gar nicht getrunken, das ist alles der Heilige Geist. Und die Leute stehen da und sehen, wie die Apostel irgendwie alle umeinander fallen, als ob das Rotweinfest schon eine ganze Woche gedauert hätte. Und alle sind irgendwie am Lachen und es geht irgendwie einfach nur total ab. Und es ist das totale Volksfest. Und dann fällt auch noch der Heilige Geist und jeder hört Petrus in seiner eigenen Sprache reden und alle sind irgendwie total baff und ja, bekehren sich, können irgendwie fast gar nicht anders. Ja, das war der erste Flyer, den ich in meinem Leben entwickelt habe, ist auf dieser Stelle. Die sind nicht breit. Damals waren wir nämlich immer dann noch viel in Kneipen und wir waren immer echt sternhagelvoll im Heiligen Geist und haben also bei McDonald's irgendwie mit der Gitarre Lobpreis gemacht und in Kneipen irgendwie auch noch. Und also wir waren immer irgendwie sowas von dicht und immer wenn wir dann nicht mehr erklären konnten, was dann da gerade passiert, haben wir den Leuten einfach einen Flyer gegeben und da stand das dann drauf. Apostelgeschichte 2, die sind nicht betrunken, sondern das ist der Heilige Geist. Und geil war das. Es war echt total herrlich. Ne? Und dann dachte man, ja, damals brauchte man das noch, damit die Kirche sich etablierte. Aber irgendwann dann, nach den Zeiten der Aposteln, ist es immer weniger und immer weniger geworden. Und irgendwann hat es aufgehört. Es gibt haben die Geistesgaben aufgehört. Und man braucht jetzt keine Geistesgaben mehr. Ist ein grauenvolles Missverständnis, man kann es nicht anders sagen, aber es ist trotzdem in weiten Teilen der europäischen und auch amerikanischen Christenheit ist es ganz stark. Es gibt ein Fachwort dafür, das heißt Dispensationalismus, müsst ihr euch nicht merken, obwohl es ein schönes Wort, Dispensationalismus, vielleicht gar nicht schlecht, wenn man es sich merken kann. Und der Dispensationalismus ist eigentlich gar nichts Schlechtes und im Grunde eine urbibelgläubige Lehre, die die ganze Menschheitsgeschichte in Heilszeiten einordnet und sagt, dass Gott in verschiedenen Heilszeiten oder lateinisch Dispensationen unterschiedlich an den Menschen gehandelt hat. Und irgendwann ging halt so diese Dispensation der Apostel und des Übernatürlichen zu Ende und dann gab es das nicht mehr. Die Theologie ist sehr berühmt geworden durch Herrn Schofield, Cyrus I. Schofield, der auch in der, ihr kennt vielleicht die Schofield-Bibel, das ist so Elberfelder Text, und wir mit Schofields Ergänzungen da drin und Anmerkungen. Und dadurch ist der Dispensationalismus eigentlich weltweit berühmt geworden, ist dann sehr stark durch die Brüdergemeinden gepusht worden. John Nelson Darby war ein großer Vertreter des Dispensationalismus und hat dann halt auch die Brüdergemeinden gegründet. Und da war halt sehr stark dann diese Lehre drin, dass Geistesgaben aufgehört haben. Und ich finde es immer interessant, mal Darby zu lesen. Also ich habe ein paar Bibelauslegungen von ihm, was er so dann darüber schreibt. Und sie bauen das eigentlich immer auf einer Stelle auf, nämlich 1. Korinther 13, Vers 10. Und da heißt es, wenn das Vollkommene kommt, dann wird das Unvollkommene abgetan werden. Und die Auslegung ist, dass das Vollkommene, das kommt, die Bibel ist. Und als der Kanon der Bibel fertiggestellt war, haben die Geistesgaben aufgehört, weil Gott ab jetzt nur noch durch sein Wort zu uns redet. Vom Zusammenhang her würde ich sagen, es ist total eindeutig, dass Paulus in 1. Korinther 13, Vers 10 nicht von der Bibel redet, sondern dass er vom Himmel redet. Und davon, dass im Himmel keine Geistesgaben mehr da sein werden, ist ja auch klar. Braucht man keine Prophetie mehr, weil sowieso jeder alles weiß. Man braucht keine Evangelisten mehr, weil es keine Heiden gibt. Man braucht keine Heilungsleute mehr, weil ja keine Krankheit mehr da ist. Und dann hört das tatsächlich alles auf. Aber es hat nichts mit der Bibel zu tun. Und ich habe vor 2 Jahren mal was Lustiges erlebt. Ich hatte ein Heilungsseminar in Bielefeld. Und in der Pause kommt so ein junges Mädchen auf mich zu und sagt, dass sie sich da rein verirrt hat. Ich weiß gar nicht mehr wie, auf irgendwelchen Umwegen war sie zufällig in meinem Heilungsseminar gelandet und sagte auch, dass sie halt aus der Brüderbewegung kommt. Und was ist denn mit dieser 1. Korinther 13, Vers 10 Stelle, dass das alles aufgehört hat? Und ich habe ihr das so ein bisschen erklärt und nachher im Segnungsteil kommt sie nach vorne und wir legen ihr die Hände auf und macht so von putsch und sie fällt um und irgendwie Heilige Geist ist da und sie ist total berührt. Haben nachher noch für ihr Bein gebetet, das zu kurz war, das ist dann auch noch ausgewachsen und noch für so eine Skoliose im Rücken gebetet, wo wir nicht genau wissen, ob was passiert war. Aber jedenfalls, sie war irgendwie total breit und sie hat den Heiligen Geist absolut erlebt und hat irgendwie gemerkt, dass es nicht stimmen kann, was 1. Korinther, also diese Auslegung von dieser Korintherstelle nicht stimmen kann und dass es immer noch Geistesgaben gibt. Und wenn du aus so einem theologischen Hintergrund kommst, ist es wichtig, dass du da rauskommst, dass du deine Zweifel und Fragen und Ängste anhand der Bibel widerlegen kannst und dass du diese Imprägnierung gegen den Heiligen Geist an dieser Stelle verlierst. Wenn du immer nur irgendwie damit rechnest, dass es nichts Übernatürliches, Göttliches gibt, sondern vielleicht noch davon ausgehst, dass in der Endzeit eine dämonische, übernatürliche Erweckung kommt, dann wirst du das Übernatürliche nicht suchen, sondern du wirst es ablehnen. Du wirst Angst davor haben und du wirst es infolgedessen nicht erleben, dass Gott etwas Übernatürliches tut. Ich habe im Internet lange mit jemandem diskutiert, der auch aus so einer Richtung kam und es ging halt viel über Heilung und das Übernatürliche und er hat gesagt, nein, das hat aufgehört, das war bis zu den Aposteln, dann war es nicht mehr und ich habe ihm meine Stellen gesagt und er hat mir seine Stellen gesagt und es war wieder so dieser unerfreuliche Kampf irgendwie, er sagt, das gibt es nicht und ich sage, ich immer einmal öfter als du, dass es das doch gibt und dieses kindische Spiel und es hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert und irgendwann kriege ich eine E-Mail von ihm. Und er sagt mir, es ist was total Abenteuerliches passiert. Ich gehe zur Quelle, er hat so einen Bauernhof in Portugal, und ich gehe irgendwie zur Quelle und auf einmal irgendwie kommt der Heilige Geist über mich und ich habe 3 Tage in Sprachen gebetet. Und ich weiß jetzt, dass das, was du gesagt hast, stimmt. Und ich dachte so, wenn es doch immer so wäre. Also leider erlebe ich sowas viel zu selten, aber manchmal ist es tatsächlich, dass Gott dann übernatürlich so das Seine dazu tut und man auf einmal geht dieser Schleier weg und man sieht, die Wunder haben nicht mit den Aposteln aufgehört, sondern es gibt eine durchgehende Geschichte von Zeichen und Wundern von der ersten Gemeinde bis heute. Es gibt immer Erweckungsbewegungen, überall in der Kirchengeschichte gab es Leute, die Heilung erlebt haben und es geht völlig durch. Und Gott hat seinen Geist nicht zurückgezogen, sondern das Übernatürliche ist noch da. Aber wenn du an so einem Punkt bist oder wenn du Leute kennst, die an so einem Punkt sind, es ist nur möglich, über Lehre oder über Erfahrung drüber wegzukommen. Paulus sagt das im 1. Korintherbrief oder 2., ich immer diese Nummern davor, sagt er, die Juden fordern Zeichen, die Griechen aber wollen Weisheit. Also es gibt offenbar Leute, die brauchen das Übernatürliche, die brauchen Zeichen, um aus einer Denkweise rauszukommen. Und es gibt andere Leute, die brauchen Weisheit, bei denen geht es halt über intellektuelles Überzeugtsein, dass sie ein Denkmuster ablegen. Aber es muss halt etwas kommen, dass sie damit rechnen und dass diese alten Strukturen aufgebrochen werden und sie sich aus so einem, sich in so einen Prozess hineinbegeben, dass sie offen dafür sind, dass was Übernatürliches da ist. Das zweite ist, der Glaube daran, dass es generell kein Übernatürliches gibt. Und das ist, manchmal werde ich gefragt, warum ist es in Deutschland eigentlich so schwer, in den Heilungsdienst reinzukommen? Warum funktioniert das irgendwie hinten und vorne eigentlich nicht? Und warum ist es so kompliziert, da in dieses ganze Übernatürliche reinzukommen? Und ich glaube, dass ein Grund dafür ist, dass wir eine sehr starke Strömung gerade in Deutschland in wissenschaftlicher Theologie haben, die völlig gegen das Übernatürliche ist. Und dass eigentlich jeder Theologe, der über ein normales Seminar oder eine normale theologische Hochschule geht, um ordiniert zu werden, dass er sehr viel wissenschaftliches Denken kriegt, das dagegen spricht, dass es Wunder gibt. Ja, so. Es gibt so eine theologische Strömung, die kommt aus dem zur Zeit des Zweiten Weltkrieges oder umgekehrt. Also es hat im Zweiten Weltkrieg einen großen deutschen Theologen gegeben, Rudolf Bultmann hieß der. Kennt ihr den Namen schon mal gehört? Rudolf Bultmann hat in 40er Jahren einen Vortrag gehalten über die Entmythologisierung des Christentums. Und in diesem Vortrag redet er darüber, dass es das ganze Übernatürliche nicht gibt und dass wir jetzt eigentlich zum reinen Kern der Lehre Jesu zurückkehren müssten, indem wir die ganzen mythischen Berichte, die dann da reingekommen sind durch die Jünger und durch die Geschichte, die alle wegstreichen müssen, um rauszufinden, was denn eigentlich der Kern der Lehre Jesu ist. Und während dieses Vortrages sagt er wörtlich Folgendes. Erledigt sind die Geschichten von der Himmel- und Höllenfahrt Christi. Erledigt ist die Erwartung des mit den Wolken des Himmels kommenden Menschensohnes und des Entrafftwerdens der Gläubigen durch die Luft ihm entgegen. 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Erledigt ist durch die Kräfte, durch die Kenntnis der Kräfte und Gesetze der Natur, der Geister- und Dämonenglaube. Die Wunder des Neuen Testamentes sind damit als Wunder erledigt. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben. Es hat so eine kleine Welle der Entrüstung gegeben, gerade so sein Theologenfreund Karl Barth war überhaupt nicht mit dem einverstanden, was er gesagt hat, und Bultmann war völlig überrascht davon und hat gesagt, hey, ich dachte, das würden wir alle glauben. Ich dachte, wir sind alle davon überzeugt, dass es das Übernatürliche nicht gibt. Und auch wenn wir nicht alle davon überzeugt sind, ist das das, was in theologischen Hochschulen letzten Endes gelehrt wird. Irgendwann im 18., 19. Jahrhundert gab es einen Typen namens Semmler, der hat die historisch-kritische Methode entwickelt und hat gesagt, hey, wir müssen die Bibel so behandeln wie jedes andere Buch auch. Wir können nicht von irgendetwas Übernatürlichem ausgehen. Wir können nicht davon ausgehen, dass Gott die Bibel geschrieben hat oder mit beeinflusst hat, sondern wir müssen die Bibel so lesen und verstehen, dass sie ein Geschichtsbuch ist und nicht, dass sie irgendetwas Besonderes ist, sondern halt einfach nur ein Buch wie viele andere Bücher auch. Und das, was sowohl im katholischen als auch im evangelischen Bereich gelehrt wird, ist heute historisch-kritische Methode. Ist, die Bibel ist nicht von Gott geschrieben worden, ist, die Wunder hat es nicht so gegeben oder es hat sie sogar überhaupt nicht gegeben. Es gab keine Jungfrauengeburt, es gab irgendwie keine Dämonenaustreibungen. Das sind alles bloß irgendwie Chiffren dafür, was man früher geglaubt hat, aber es ist nicht irgendwie etwas, was der Realität entspricht. Und ich glaube, das ist eine große wie soll ich sagen, so eine große Mauer gegen das Übernatürliche in Deutschland gebaut hat, dass letzten Endes jeder offizielle Geistliche durch sowas durchgegangen ist und deswegen mindestens eine große Skepsis hat gegenüber dem Übernatürlichen. Was mich am meisten irritiert, ist, dass dieser Bultmann zu einer Zeit gepredigt hat, als Hermann Zeiss gerade richtig groß war. Und es gibt so einige Predigten von Hermann Zeiss, wo er auch direkt gegen Bultmann wettert und sagt so, ja, komm mal her, Bultmann, guck dir das an, hier 70 Zeugnisse von Leuten, die geheilt worden sind und was ist jetzt mit deiner Theologie? Aber Bultmann scheint es nicht wahrgenommen zu haben. Und die waren eigentlich nur kurz auseinander, also noch nicht mal irgendwie eine große Wegstrecke und trotzdem hat er es nicht mitbekommen, dass es das Übernatürliche immer noch gibt. Aber genau das ist irgendwie der Gedanke, der allen evangelischen und katholischen Pfarrern mitgegeben wird und der natürlich mir dazu führt, dass sie nicht über das Übernatürliche reden und dass wir mit einer Prägung aufwachsen, die völlig irgendwie dagegen spricht, dass es das Übernatürliche gibt. Wenn du ein paar Jahre Religionsunterricht gehabt hast, dann wirst du schon irgendwie genug wissenschaftliche Theologie mitbekommen haben, um dagegen imprägniert zu sein, dass es das Übernatürliche gibt und dass du suchen musst. Der andere Punkt dabei ist, dass jeder von uns durch eine naturwissenschaftliche Prägung gegangen ist. Wenn du in der Schule warst, hast du Biologieunterricht gehabt, du hast Chemie gehabt, du hast Physik gehabt und du hast gelernt, dass es nichts Übernatürliches gibt und dass der Glaube an einen Gott letzten Endes das gleiche ist wie der Glaube an Weihnachtsmann und Osterhase und dass es vielleicht etwas ist, was besonders zart beseiteten Zeitgenossen hilft, um über die Schwierigkeiten des Lebens wegzukommen, aber dass es nichts ist, was irgendetwas Reales ist. Und das Schlimme ist, dass selbst wenn du jetzt Christ geworden bist und dem zustimmen kannst, dass es eigentlich etwas Übernatürliches gibt, dass du trotzdem an bestimmten Situationen deines Lebens feststellen wirst, dass diese Prägung da ist. Ich war vor 2 Jahren oder noch mehr, war ich im CZW und da war eine, also da hat Andreas Herrmann für jede Menge Leute gebetet und es war eine total krasse Heilung da. Da war eine Frau, die hatte ein Bein, das war 6 Zentimeter kürzer als das andere, das ist so ein Stück ungefähr. Und das war halt wie immer eine Kamera drauf, man konnte es also irgendwie live sehen und Andreas sagt so, zack, wachs aus und vor laufender Kamera wächst das Bein 6 Zentimeter nach. Oh, ich habe da gestanden und dachte, ah, boah, Wahnsinn, 6 Zentimeter. Und war echt total geflasht. Und wir haben uns dann auch noch so gefragt, wie kommt die Frau nach Hause? Und dann kam eigentlich das Beste, nämlich der Mann holt irgendwie so eine Einkaufstüte raus und sagt, ich habe Schuhe ohne Absätze mitgebracht. Ihr wart auch da? Du warst auch da. Hammer, oder? Ey, also absolute Wahnsinnsstory. Die müssen so einen Glauben gehabt haben, dass sie einfach schon irgendwie die Schuhe ohne Einlagen und Absätze mitgehabt haben. Und es war Hammer. Und dann kommt aber das, worauf ich eigentlich hinaus will. Ich gehe nach Hause, sitze im Auto und frage mich, ob ich das gesehen habe. Und auf einmal denke ich, ey, das kann doch gar nicht sein. Und da kommt so dieser böse, hartnäckige Gedanke in mir hoch. Medienmanipulation. Die haben das irgendwie anders gemacht. Der hat an dem Bein gezogen. So, nee, das kann nicht sein. 6 Zentimeter, irgendwie so lange, so lang kannst du nicht ziehen, das ist unmöglich. Irgendeinen Trick muss es dabei geben. Und obwohl ich es gesehen habe, obwohl ich es weiß, war immer diese hartnäckige Stimme da, das kann nicht sein. Nicht sein kann, was nicht sein darf. Das passt nicht in meine naturwissenschaftliche Bildung. Das passt nicht in alles, was ich je gelernt habe. Und ich bin unsicher, ob ich es gesehen habe. Und das ist nicht nur da so, sondern das ist eigentlich bei super vielen Heilungen, die ich erlebt habe, dass ich mich nachher frage, ist das Realität oder ist das keine Realität? Und dass, obwohl ich es weiß, obwohl ich super doll dahinterher bin, merke ich immer wieder, dass mein Weltbild, mein absolut wissenschaftlich geprägtes Weltbild immer wieder rebelliert, wenn ich mit dem Übernatürlichen in Kontakt komme und dass ich Schwierigkeiten habe, dieses Denken zu verlernen. Als ich angefangen habe mit dem Heilungsdienst, irgendwie da ging das alles so stark über meinen Verstand, das hat so stark rebelliert, dass ich absichtlich nur super komplizierte Bücher gelesen habe, um irgendwie meinen Verstand ruhig zu halten, um dem was zu geben, worüber er nachdenken kann, während ich meinen Geist gefüttert habe, irgendwie mit Gottes Wort. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber es ist halt irgendwie immer noch, dass ich es merke, dass mein wissenschaftliches Weltbild mich davon abhält, wirklich zu glauben. Ich habe jetzt am Mittwoch vor 2 Wochen habe ich für eine Frau gebetet, die hatte einen sehr komplizierten Ellenbogenbruch beim Aufbauen eines evangelistischen Standes sich zugezogen und der Arzt wollte halt ihr ein Stück vom Ellenbogen abschneiden und gegen so ein künstliches Gelenk ersetzen, also wirklich was richtig Kompliziertes. Und sie kommt rein und ist auch eine sehr evangelistische Frau und voll mit dem Heiligen Geist am Start. Ne? Und kommt rein und hat da noch so einen Stützverband drum. Also der Gips war schon ab, operiert werden sollte sie immer noch und hatte diesen Verband. Und ja, kommt rein und wir beten für sie und sie muss sich erstmal hinsetzen, irgendwie, weil sie merkt einfach, Geist ist da. Und dann beten wir und beten sie und sie merkt zuerst, wie die Angst weggeht. Und dann fängt sie an, so ihren Arm zu bewegen. Und ich dachte schon, oh mein Gott. Jetzt fängt die an, den Arm zu bewegen. Wer weiß, was jetzt noch kommt. Und dann beten wir weiter dafür und die Angst hört irgendwie immer mehr auf und sie sagt, ich nehme jetzt mal den Verband ab. Und sofort ist so mein ganzes naturwissenschaftliches Denken wieder da und Storch, der Glaubensheld, klappt irgendwie total in sich zusammen. Und das Erste, was ich denke, oh nein, wenn die jetzt irgendwie den Verband abnimmt und dann ist sie doch nicht geheilt und dann sind auf einmal die Schmerzen wieder da und es wird noch schlimmer und Horrorszenarien ohne Ende vor meinem inneren Auge, wie sie den Arm nachher gar nicht mehr irgendwie beugen kann, weil der steif wird, wie der Arzt irgendwie bei mir anruft und sagt, hey, was hast du mit der Frau gemacht? Wie der Arzt die Polizei anruft und die Polizei dann irgendwie zu mir kommt und sagt irgendwie, du kannst doch nicht einfach für Leute beten und dann der größte Horror, der Kölner Express und die Bildzeitung kommt irgendwie auch noch vorbei und auf einmal wie mein Bild in allen Medien, Wunderheiler aus Remscheid sorgt dafür, dass der Arm einer Mutter von drei Kindern nie wieder bewegbar ist. Oh. Und ist dann aber alles gut gegangen, also sie konnte den Arm rumschwenken und die abenteuerlichsten Sachen damit machen und war offensichtlich, hat Gott wirklich was gemacht. Ich lebe in zwei Welten und ihr wahrscheinlich auch. Auf der einen Seite ist da diese Welt des Glaubens und ich bin total überzeugt und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Und auf der anderen Seite, ich brauche noch nicht mal einen richtig schlechten Tag zu haben, aber immer wieder kommt diese naturwissenschaftliche Prägung raus und ich frage mich, gibt es wirklich Heilung? Gibt es wirklich das Übernatürliche? Kann man das nicht irgendwie anders erklären? Und ist das wirklich Gottes Kraft gewesen? Und das ist schwierig. Und ich meine, guckt mich nicht so fromm an, das geht euch auch so. Also, hoffe ich. Ich habe jetzt eine tolle Erklärung gelesen in einem Buch, das ich euch auch wärmstens empfehlen möchte, ist von Michael Barry Wolf und es heißt Grundlagen der Kontrabasstechnik. Also, falls ihr mal Kontrabass lernen wollt, dann lest das mal. Wenn nicht, ist das nicht so schlimm. Und er schreibt in einem Kapitel über den Lernprozess und er sagt, wir lernen nicht linear. Wir gehen nicht von einem Punkt und gehen dann direkt irgendwie zum nächsten, sondern es ist eher so, dass wir gleichzeitig, jetzt auf Englisch geschrieben, konkurrierende Pattern haben, Muster, genau, dass wir Muster in uns haben, die gleichzeitig da sind und dass es immer lange Übergangsphasen gibt, wo du ein Muster hast und das andere Muster auch und du kannst oft nicht mal entscheiden, in welchem Muster du dich gerade bewegst. Und es geht bloß wie durch Disziplin und Üben weg, dass du das neue Muster immer mehr in dir Gestalt annehmen lässt. Und so ist das auch, wenn du versuchst, über wissenschaftliche Prägungen und über mangelndes Gottvertrauen und so weiter wegzukommen, dann wirst du sehen, dass du beide Muster in dir hast. Und dass es gute Tage gibt, wo vielleicht ein Gottesdienst voll mit der Kraft des Heiligen Geistes ist, wo du fast nur in diesem neuen göttlichen Muster bist. Und dass es dann auch wieder Tage gibt, wo du merkst, du fällst total zurück in alte Gewohnheiten und alte Gedanken und es ist schwer, da rauszukommen. Und es dauert seine Zeit, irgendwie, bis du ganz in diesem neuen Muster drin bist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, unser Verstand mit dem zu füttern, was Gott sagt und immer weniger von diesem ganzen Welt- und Zweifelzeug haben, uns nicht mehr damit auseinandersetzen, sondern wirklich den Fokus auf Gott kriegen. Ich habe vor Jahren irgendwie habe ich ein theologisches Buch gelesen von Emil Brunner, sogar ein gläubiger Theologe, und der hat ganz viel über Philosophie geschrieben. Und auf einmal irgendwie habe ich einen total starken Eindruck, dass Jesus sagt, lies das Buch nicht zu Ende. Hör auf, dich mit Philosophie zu beschäftigen. Und ich dachte, okay, yes sir, weggestellt, nie wieder angefasst, keine Bücher mehr darin gelesen, obwohl mich Philosophie wahnsinnig interessiert und ich überhaupt sehr gerne lese. Aber irgendwie habe ich gehört, dass Gott sagt, beschäftige dich nicht mehr mit irgendwas, was dich wegbringt davon, keine zweifelnden Gedanken mehr zulassen, sondern geh straight deinen Weg. Und ich meine, dass es so ein Ding ist wie für uns alle, dass es schwierig ist, seinen Glauben aufzubauen, wenn du gleichzeitig sehr viel Welt hast und sehr viel Zweifel in dir drin hast und diesem Zweifel auch immer wieder näherst. Und wenn du dich die ganze Zeit mit dem beschäftigst, was Gott nicht getan hat und nicht mit dem, was Gott dann doch getan hat, dann wird das schwierig. Die Bibel ist ganz anders. Die Bibel sagt, Jesus ist am Teich Bethesda, hieß der? Ist Bethesda, genau. Diese Säulenhalle. Und es sind mehrere Säulenhalle voller Kranke da. Und Jesus heilt einen. Und Bibel ist total klar wieder drin, dass sie sich darüber freut, dass Jesus diesen einen geheilt hat. Und ich glaube, wenn heute die Bildzeitung da wäre, dann würde die sagen, Wunderheiler lässt 500 Leute links liegen. Und das ist auch genau das, was wir sehen würden. Wir würden nicht das eine Wunder sehen und uns darüber freuen, sondern wir würden die vielen Leute sehen, wo es nicht geklappt hat. Und je mehr du dich mit dem auseinandersetzt, was nicht klappt, umso mehr wirst du merken, dass dein Glaube kaputt gemacht wird dadurch und dass du nicht in geistlicher Vollmacht wächst und dass dein Glaube nicht stärker wird. Aber wenn du dich mit dem beschäftigst, was Gott gemacht hat, dann ist es anders. Im Psalm heißt das irgendwo, ich kriege es gerade gar nicht mehr zusammen. Lobe den Herrn. Ist das der sogar? Ah ja, klar. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Psalm 101, Vers 1, 103, 1 bis 3. Ich hatte irgendwann so einen Durchhänger und habe gedacht, ey, Heilung passieren überall auf der Welt, nur nicht in Deutschland und schon gar nicht bei mir. Und ich war total voll im Blues gekriegt und gedacht, Mann, noch nie ist irgendwas Übernatürliches in meinem Leben passiert. Ich weiß nicht, ihr kennt das nicht, aber ich kenne das. Und ich habe eine Weile gebraucht, um da rauszukommen. Und irgendwann habe ich echt so das Gefühl gehabt, ich soll mir ein Tagebuch kaufen und alles aufschreiben, was ich erlebt habe. Und auf einmal irgendwie merke ich so beim Schreiben, da kommt was, hier kommt was. Und ich habe immer etwas Übernatürliches erlebt, aber gerade in dem Moment konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Und wenn du rauskommen willst aus diesen falschen Weltbildern, dann fütter deinen Geist mit dem, was positiv ist, mit dem, was passiert ist. Schreib es dir auf. Und wenn es dir schlecht geht, dann blätter deine Tagebücher durch. Und wie fütter dich damit? Und bau einen Fall für Gott auf und bau es nicht gegen Gott auf. Ich habe von Smith Wigglesworth schon erzählt und eine Story erzähle ich immer gerne, die möchte ich auch heute nochmal erzählen, weil das irgendwie zeigt, wie wichtig es ist, aus der richtigen Quelle zu leben. Und zwar ist sein späterer Freund und auch teilweise Biograf, wie hieß der denn noch? Genau, Lester Sumrall, kommt zum ersten Mal zu Smith Wigglesworth. Smith ist schon in den 50ern und mittlerweile halt ein sehr bekannter Heilungsevangelist, durch den unglaublich viel passiert ist. Und Lester Sumrall ist gerade ein junger Mann und er steht nervös vorm Haus von Smith. Nach englischer Art hat er so ein Bowler-Hat unter dem Arm und den Regenschirm und die Zeitung unter dem anderen Arm. Und er klingelt jetzt da, legt sich schon irgendwie zurecht, was er dem Mann Gottes sagen wird. Und Smith öffnet die Tür, guckt ihn streng an und sagt, du kannst reinkommen, das Ding bleibt draußen. Also, welches Ding? Und sie dann, oh, die Zeitung. Musste die Zeitung draußen lassen, weil Smith es nicht erlaubt hat, wenn da so viel Welt in sein Haus kommt, dass jemand eine Zeitung mitbringt. Und er lässt also die Zeitung da liegen, ist noch nervöser jetzt, nachdem er schon diesen Fauxpas vollbracht hat und kommt also rein, wie bei Smith, in die gute Stube, setzt gerade an und wie wir gerade sagen, hello, my name is Lester Sumrall. Und da unterbricht Smith ihn auch schon und sagt, wir knien uns jetzt hin und ich lese Bibel vor. Und er so, okay, knien sich hin. Smith liest eine halbe Stunde aus der Bibel vor. Lester Sumrall setzt wieder an und will schon wieder irgendwie etwas sagen. Da sagt, unterbricht Smith ihn und sagt so, nein, wir beten jetzt. Und sie beten eine halbe Stunde. Er will wieder sich vorstellen und Smith sagt so, nein, ich lese das nochmal aus der Bibel vor. Und liest nochmal eine halbe Stunde Bibel. Und am Ende der Zeit kommt seine Tochter rein und sagt irgendwie, Papa, es gibt Mittagessen. Und sie gehen an den Mittagstisch, das Essen wird nach englischer Sitte damals schweigend eingenommen. Also Lester hat immer noch kein einziges Wort geredet. Und am Ende will er sich nochmal vorstellen und Smith sagt so, nee, Sie können gerne nochmal wiederkommen, aber ich muss jetzt gehen. Und Esther geht raus und ist erst irgendwie total überdenkt, ey, was ist das für eine Vollhupe eigentlich, dieser Mann. Und er beschreibt dann, es ist so gut, er sagt, er geht auf die Straße und er merkt auf einmal irgendwie, dass irgendetwas in ihm ist, irgendwie was er noch nie vorher gehabt hat und dass irgendetwas sich durch diese kurze anderthalb Stunden bei Smith, ohne ein einziges Wort zu sagen, irgendetwas für immer in ihm verändert hat. Und der Mann war, also der Smith war halt einfach, ne, er war Analphabet, als er zum Glauben gekommen ist. Und er hat mit der Bibel lesen gelernt und er hat Zeit seines Lebens nichts anderes gelesen als Bibel. War in keinem Theater, hat keine Zeitung gelesen, hat kein Buch gelesen. seine Jünger, muss man schon fast sagen, haben Bücher von ihm rausgebracht mit seinen Predigten und er hat nicht mal die gelesen und hat gedacht, so interessiert mich nicht, alles was ich lesen will, ist Bibel. Und er hatte keinen Zweifel mehr irgendwie an dem, was Gott tun kann. Er war nur voll irgendwie von dem und es war nichts anderes da. Und er war ein Mann, der in der Gegenwart Gottes gelebt hat, da kann ich neidisch werden. So eines der tollsten Berichte, das hat seine Enkelin über ihn gesagt, ich weiß nicht mehr aus welchem Buch das ist, sie sagt, wenn Großvater nach seinen Predigttouren dann mal zu Hause war, dann war es manchmal so, dass wir im Kreis der Familie gesessen haben und Opa hat dann halt, alter Mann, schon im Schaukelstuhl gesessen, hatte eine warme Wolldecke über den Knien und die aufgeschlagene Bibel auf dem Schoß und alle Enkelkinder, wir haben um ihn gesessen und Großvater Smith hat aus der Bibel vorgelesen. Und ich sagte mir, dass mit der Zeit irgendwie die Gegenwart Gottes halt immer stärker geworden ist und irgendwann so stark war, dass einer nach dem anderen den Raum verlassen musste, weil sie es vor Präsenz Gottes irgendwie nicht mehr drin ausgehalten haben und dass am Ende irgendwie nach 2-3 Stunden irgendwie nur noch Smith alleine da gesessen hat und alleine Bibel gelesen hat in einer totalen Gegenwart Gottes. Ja, und das ist solche Sachen, die was wäre nur, wenn... Jesus... Ja, das passiert echt nur, wenn der Fokus stimmt. So, ne? Du wirst es nicht erleben, wenn du dein ganzes Leben damit verbringst, Horrorfilme zu gucken oder wie die neuesten Serien dir reinzupfeifen oder sonst was. Also es ist schon irgendwie das, was wir anschauen, wie das prägt uns. Aber wenn Jesus uns prägen soll, dann sollten wir Jesus anschauen und nicht irgendwas anderes. Und ganz ehrlich, ich lebe auch nicht so. Ich wünschte, ich könnte es. Ich habe Phasen, wo ich tatsächlich fast so lebe, aber dann auch wieder andere Phasen, wo ich auch wieder alles mögliche andere mache und freue mich, dass ich, glaube ich, gerade wieder in so eine Phase reinkomme, wo es tatsächlich irgendwie nur noch um Jesus geht. Aber es ist eigentlich das ist mein Ziel, irgendwann da hinzukommen. Ich habe auch eine Vision darüber oder ein Wort Gottes, dass irgendwann ich vielleicht wirklich nur noch Bibel lesen werde und nicht mehr irgendwie die ganzen anderen Sachen und einfach Christus noch mehr Gestalt in mir annehmen wird. Ja, ich meine, was ist das für ein Leben? Wie geil ist das, wenn du so mit deinem Herrn am Start sein kannst? Und das wird schon dann bedeuten, dass du vieles, vieles hinter dir lässt, was es an Zweifel und Wissenschaft und Gedanken und sowas einfach da gibt. Alter, ich meine, es gibt echt so ein paar Geschichten, die hauen mich jedes Mal wieder aus den Socken. Und es ist schön, dass es bei euch auch so geht. Also ich finde das ganz schlimm, wenn du dann guckst und mir und alle lässt das total kalt. Also ich mag das viel mehr, dass auch ein paar Augen schwimmen, die ich von hier sehe. Das ist gut. Ja, das Dritte wäre halt einfach nie gehört, dass es was Übernatürliches gibt oder dass es Heilung gibt. Und da kommt man meistens relativ schnell drüber weg. Man lehrt einfach drüber, man redet drüber und es gehen Kronleuchter auf. Und auf einmal sieht man, ja, es gibt das Übernatürliche und wird reif dafür, dass man es auch erlebt. Jesus. Ich muss noch mal eben beten hier. Jesus, ich danke dir dafür, dass du einfach ein mächtiger Gott bist und ich danke dir dafür, dass du uns nicht ein Buch dagelassen hast, sondern dass du uns einen Heiligen Geist dagelassen hast. Ich danke dir, dass du uns nicht als Waisen zurückgelassen hast, sondern dass dein Geist bei uns ist. Und ich bitte dich, dass wir es lernen, mit deinem Geist umzugehen, Herr. Dass wir es lernen, so zu leben, dass du immer mehr irgendwie von uns Besitz ergreifen kannst und immer mehr bei uns sein kannst. Und Gott, wir wollen deinen Geist nicht dämpfen oder auslöschen oder sonst irgendetwas machen, sondern wir wollen wie Leute leben, die den Geist ehren und die deine Gegenwart mehr lieben als alles andere. Gott, danke mir, dass es möglich ist, in dir zu sein. Halleluja. Halleluja. Gott, ich bete mir, dass du positive Motivation in uns freisetzt, Herr, dass du dafür auf achtest, dass wir frei von Druck bleiben, dass wir nichts aus Druck heraustun, sondern dass wir es aus Liebe heraustun. Gott, so wie wir es gerade gesungen haben, Herr, so bete ich, jetzt zieh uns hin zu dir, Herr. In deine Königskammer, Gott, in den Ort, wo wir mit dir zusammen verborgen sind. Zieh uns einfach hin dazu, Gott. Halleluja. Sheria makurama setria la materia androcho setrias. Okay. Halb eins geht's, oder? Gut, dann mache ich noch weiter. Also wir kommen aus so einer Phase raus, wie entweder dadurch, dass Gottes Wort uns direkt überführt oder dass vielleicht mal etwas Übernatürliches in unser Leben hineintritt und hineinbricht in uns. Und dann kommt so das Nächste, wo du immer noch nicht besonders viel Wunder erlebst, aber was eigentlich so der Grundkonsens von dem sein sollte, was man als Christ glaubt. Nämlich, dass wir glauben, dass Gott allmächtig ist und dass Gott immerhin heilen kann und immerhin übernatürlich reden kann. Das ist schon mehr, als nicht daran zu glauben, dass es was Übernatürliches gibt, aber es ist immer noch nicht besonders viel. Ich denke, dass die allermeisten Christen in irgendeiner Weise mindestens auf dieser Stufe sind und es nicht ausschließen, dass Gott heilen kann. Dass man sich sagt, ja, er ist ein übernatürliches Wesen, nichts ist ihm unmöglich, also muss es auch möglich sein, dass er übernatürlich eingreifen kann. In der Regel macht er es vielleicht nicht, aber wir glauben, dass es Gott doch immerhin möglich ist, dass er es irgendwie drauf hat und dass er übernatürlich heilen könnte, wenn er es denn eigentlich wollte. Also wenigstens ein Grund überzeugt sein dafür, dass es einen allmächtigen Gott gibt. Jetzt wissen wir das Interessante daran, dass eigentlich es in der Bibel, glaube ich, keine Stelle gibt, die sagt, dass Gott allmächtig ist und dass Gott übernatürliche Kraft zur Verfügung hat. Sondern dass es eigentlich immer vorausgesetzt wird. Es ist immer klar, wie wenn du Bibel liest und wenn du über Gott redest, ist immer klar, es ist ein übernatürlicher Gott. Es hat angefangen mit der Schöpfung, es gab nichts und dann fängt Gott an zu sprechen und auf einmal erscheinen Lampen am Himmel und die Welt existiert, wird in der Existenz gerufen nur durch Worte und dann geht's übernatürlich weiter und dann kommt irgendwann die Sintflut und Noah wird alleine gewarnt und er kommt dadurch und Adam und Eva und all das ganze Zeug, total übernatürlich. Dann geht's weiter durchs ganze Alte Testament und wie ein Wunder am nächsten, dann geht's rein ins Neue Testament, immer wieder Wunder. Und es ist ganz klar, es gibt einen übernatürlichen Gott. Es gibt das Übernatürliche. Und das Komische ist halt, dass die Bibel eigentlich das nicht so besonders klar macht, sondern dass es eher impliziert ist, dass es vorausgesetzt ist, wenn man an Gott glaubt, dass er übernatürlich ist. Dass aber es viele Stellen gibt, die darüber reden, dass Gott heilen will. Und tatsächlich finde ich das auch, wenn ich es für mein eigenes Leben, finde ich es wesentlich angenehmer, wenn jemand über mich sagt, Storch, er kann mir nicht helfen. Er würde mir total gerne helfen, aber er kann einfach nicht. Ich habe gerade kein Geld, Storch hat auch kein Geld und ich weiß, wenn er Geld hätte, würde er es mir gerne schenken, aber er kann es halt einfach nicht. Würde ich besser finden, als wenn Leute über mich sagen, Storch ist nicht ganz allmächtig, aber er hat schon irgendwie ziemlich viel drauf und er hat super viel Geld, aber er ist charakterlich doch so ein bisschen hinter seinem Reichtum zurückgeblieben und er will mir einfach nicht helfen. Also das finde ich total bitter, wenn das jemand über mich sagen würde. Und Fred Bosworth schreibt Folgendes in Christus, unser Heiler, das möchte ich gerne mal zitieren. Er sagt, die moderne Theologie spricht mehr über Gottes Kraft als über seine Barmherzigkeit. Sie spricht mehr darüber, dass er Kraft hat, als darüber, dass er diese Kraft für uns einsetzen will. Die Bibel macht es genau umgekehrt und spricht mehr über Gottes Willen, seine Kraft für uns einzusetzen, als über die Kraft selbst. Sie sagt an keiner Stelle Gottes Kraft, aber sie sagt Gottes Liebe. Mir scheint, dass es Gott lieber wäre, wenn wir anzweifelten, dass er uns helfen kann, als dass er uns helfen will. Mir wäre es lieber, wenn jemand in Not zu mir sagen würde, Bruder Bosworth, ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest, und damit meine Möglichkeit anzweifeln würde, als wenn er mir sagen würde, ich weiß, dass du mir helfen könntest, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass du das willst. Und ich glaube, dass wir eigentlich an dem Punkt unser Denken ändern sollten. Das wäre schon fast so ein Paradigmenwechsel. Und dass wir mehr anfangen sollten, darüber zu reden, dass Gott heilen will und übernatürlich wirken will, als darüber, dass er es kann. Dass er kann, ist sowieso klar. Er ist allmächtig, er kann es. Aber es geht darum zu erkennen, dass er tatsächlich diesen Willen hat und dass er Menschen helfen will. Und ich finde es auch eigentlich eine ganz grauenvolle Vorstellung. Ich habe einen allmächtigen Vater und der liebt mich angeblich, aber der hat keinen Bock, mich zu heilen. Der hat irgendwie keine Lust, mich zu segnen. Der will das irgendwie gar nicht. Das finde ich eine ganz schreckliche Vorstellung. Nach deutschem Gesetz übrigens ist es sogar illegal. Es ist illegal, jemandem nicht zu helfen, wenn man es kann. Das ist ein Straftatbestand, nachdem Gott also nach deutschem Recht schuldig wäre. Ich lese euch das mal vor. Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtigen Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Paragraph 323c Strafgesetzbuch. Das heißt also, so nach der Theologie, die viele von uns vertreten, hoffentlich jetzt ab heute nicht mehr vertreten, könnte man Gott bis ein Jahr Gefängnisstrafe aufbrummen oder erhebliche Geldstrafen, wenn er nicht Hilfe leistet, obwohl er Hilfe leisten kann. Ey, und ich finde, das in den Evangelien liest, das ist lächerlich, sowas zu denken. Jesus hat dauernd am Sabbat geheilt. Jesus wusste irgendwie, dass er Stress kriegen wird, wenn er an einem Sabbat heilt, weil man am Sabbat nicht arbeiten durfte, Klammer auf, auch nicht als Arzt arbeiten durfte und deswegen durfte er auch nicht heilen, Klammer zu. Und er war immer innerlich bewegt. Das heißt es so oft über ihn. Er sah Kranke und er wurde innerlich bewegt, so sagt Luther das, glaube ich. Und das griechische Wort heißt, dass sich ihm die Eingeweide umgedreht haben, als er das gesehen hat. Das war fürchterlich für ihn. Er wusste, ich kann heilen und diese Leute leiden. Und er konnte nicht damit leben. Er konnte nicht mal irgendwie sagen, das machen wir morgen, wenn der Sabbat vorbei ist. Sondern er musste es jetzt machen, weil er so ein Mitleid mit ihnen hatte, dass er es gemacht hat, auch wenn es ihn völlig in Schwierigkeiten gebracht hat. Und dann sind da diese absurden Fälle, irgendwie, wo die Pharisäer dann sogar Leute wieder umbringen wollten, die Jesus geheilt haben und wo sie völlig sauer waren. Aber er konnte nicht anders, weil er wusste, ich habe diese Kraft. Und ich glaube, dass sich viel ändern würde an geistlichem Klima, wenn wir, selbst wenn es dann nicht passiert, wenn wir schon mal drüber reden würden, dass Gott es tun will, dass es ein Herzenswunsch ist. Und selbst wenn wir nicht wissen, warum es nicht funktioniert, aber dass wir es nicht zulassen, dass man über unseren Vater im Himmel denkt, dass er jemand ist, der sich nach Paragraph 323 StGB schuldig macht, weil er Hilfe leisten könnte und es nicht tut. Und ich glaube, dass es in erster Linie Feigheit ist von uns. Oh, Entschuldigung, jetzt rede ich mich in Rage, aber egal. Ich glaube, dass es in erster Linie Feigheit ist von uns, dass wir nicht darüber reden, dass Gott es will, sondern lieber darüber reden, dass er kann. Weil dann heißt es immer noch im Endeffekt, wenn es nicht geklappt hat, okay, dann hat Gott es vielleicht nicht gewollt. Und ich glaube, dass wir echt Leute brauchen, die mit Freimut auftreten und die sagen, Gott will. Und wir beten und wir kämpfen und wir treten dafür ein, wir stehen dafür ein, dass es passiert. Und dass wir Leute brauchen, wie Petrus und wie an der Tempel, schönen Tempelpforte, wo der Arme zu ihm kommt und seinen McDonald's-Becher hinhält und sagt, gib mir ein Almosen. Und Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber im Namen Jesu Christi des Nazareas, steh auf. Und dass einfach mit dieser Freimütigkeit da sein muss. Dass wir es lernen müssen, auf so eine Ebene mit Gott zu kommen, dass wir sicher sind, dass er es tun will und dass wir bereit sind, uns aus dem Fenster zu lehnen. Und ich glaube, dass ein Grund, warum so wenig passiert, ist, dass wir so wenig Mut haben, Gebete zu sprechen, auf die Gott wirklich Amen sagen muss, oder wir machen uns völlig zum Horst. Und wir, ja, es ist wichtig, in diesen Freimut reinzukommen. Die Jünger in der Apostelgeschichte haben so oft, ich hoffe, es heißt keiner Horst hier, das sagt man so bei uns im Ruhrgebiet. Und die Jünger in der Apostelgeschichte beten so oft dafür oder sagen es ihren Gemeinden, betet dafür, dass wir Freimut haben, dass wir frei von Menschenfurcht sein können und das Wort Gottes bekennen können. Und durch jede Umstände und jede Schwierigkeit hindurch immer wieder, gib uns Freimut. Zwei der Apostel sind im Gefängnis. Hammergeschichte, irgendwo Apostelgeschichte. Müsst ihr sowieso mal wieder durchlesen, deswegen sage ich euch die genaue Stelle jetzt nicht. Also zwei der Apostel, dann könnt ihr auch gleich den Namen rausfinden, sind im Gefängnis und sie werden ausgepeitscht und blutig geschlagen und alles. Und sie kommen raus aus dem Knast und sie beten und sagen, Herr, schenke deinen Knechten Freimut, das Evangelium zu predigen. Ich denke, Hammer! Ich meine, das, was hat sie ins Gefängnis gebracht? Freimut, das Evangelium zu predigen. Und dann kommen sie raus und wofür beten sie? Freimut, das Evangelium zu predigen. Keine Menschenfurcht, trotzdem nicht. Trotzdem weitergehen. Der Teufel hat einmal versucht, uns aufzuhalten. Also was machen wir? Stehen bleiben? Nein, Gas geben. Mehr davon. Mehr davon. Wenn die Welt es nicht sehen will, egal. Mehr davon. Gib uns mehr Freimut. Mehr Freimut, das Evangelium zu predigen. Mehr Freimut, für Kranke zu beten. Mehr Freimut, einfach um in Jesu Namen hineinzusprechen in Situationen, damit es passiert. Und das ist etwas, ey, da müssen wir noch reinkommen. Ich auch. Also ich bin ein Schisser. Ich weiß, das glaubt mir keiner, weil ich immer vorne stehe und predige. Aber so in Gesprächen wie Mann gegen Mann, irgendwie, das ist voll schwer. Das ist auf einmal was völlig anderes. Und mir sackt auch irgendwie der Mut zusammen, wenn ich dann tatsächlich irgendwie den total Kranken vor mir habe. Und ich kann mir das vorher auch so gut vorstellen, wie ich dann im Glauben zu ihm komme und zack, in Jesu Namen stehe auf und sei geheilt. Und dann in der Situation auf einmal, aber ich will da reinkommen und ich bete dafür. Gott, gib mir Freimut, gib uns Freimut, das zu verkündigen, dass du tatsächlich den Willen hast, zu heilen. Ja, das wollte ich gar nicht sagen. Ist egal. Ist ja egal. Ich möchte euch noch einen Satz irgendwie sagen zu Fred Bosworth, weil ich den auch so, das Typ, den ich total beeindruckend finde. Er war Evangelist und er ist darüber in den Heilungsdienst gekommen, dass er dachte, dass er zu wenig Bekehrungen erlebt und dass er einfach das Übernatürliche noch braucht und hat dann halt angefangen, sehr konkret und stark über Heilung zu reden und hat dann eben auch erlebt, dass sich so 10, 20, 100 Mal so viele Leute bekehrt haben auf einmal dadurch und ist dadurch ein großer Heilungsprediger geworden. Und er ist auf eine Weise gestorben, die ich mir auch vornehme. Also manchmal ist das so. Nee, aber ich hoffe, dass ich es kriegen werde. Und das ist auch so eine Frage, ne, dass Leute kommen und sagen, ja Storch, wie geht denn das dann? Wie sollen wir denn sterben, wenn wir nicht krank sind? Und unsere Vorstellung davon ist ja, man kann tatsächlich nur sterben, wenn man krank ist oder erschossen wird oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dass es anders ist. Eines der letzten Worte Jesu am Kreuz war, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann sagt Luther, er gab den Geist auf und verschied in der Reihenfolge. Und ich glaube, das Sterben biblisch eigentlich, nagelt mich nicht drauf fest, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, das Sterben biblisch eigentlich so aussieht, dass Gott den Geist zurückfordert, den er uns gegeben hat und dass dann der Körper zusammenfällt wie eine leere Hülle. Und da brauchst du nicht für erschossen zu werden, da brauchst du keinen Krebs für oder sonst etwas, das reicht, dass Gott sagt, gib mir den Geist zurück und jetzt geht's in die Ewigkeit und es ist vorbei. Es gibt auch ein paar Stellen im Alten Testament, die darüber reden, die sind auch, glaube ich, alle im Handout. Und bei Bosworth war es so, er war in den Mitte 80er oder so und er kam gerade aus einer einjährigen Missionsreise aus Japan zurück. Und er kommt nach Hause und er legt sich nachmittags zu einem Mittagsschlaf hin. Und seine Familie sagt, was ist mit dem los? Der hat doch noch nie mittags geschlafen. Und sie gehen zu ihm und fragen ihn, hey Fred, was geht? Und Fred sagt, Gott hat mir gesagt, meine Zeit ist abgelaufen und ich will auf keinen Fall länger hier rumhängen, als irgendwie nötig ist. Und dann ist er auch nicht mehr aufgestanden. Er ist im Bett liegen geblieben und hat darauf gewartet, dass Gott ihn heimholt. Und das war irgendwie so, weiß nicht, 2, 3 Wochen oder so, hat er im Bett gelegen. Seine ganze Familie kam vorbei und er hat nochmal alle gesegnet, hat für alle gebetet. Und dann beschreibt, ich glaube, sein Sohn war das, dass er sich irgendwann nachmittags, irgendwie hat er sich aufgesetzt und fing an, mit Mose und anderen biblischen Gestalten sich zu unterhalten. Und so ist total übernatürlich gewesen sein. Und dann hat er sich einfach hingelegt, die Augen zugemacht und war tot. Keine Krankheit, gar nichts. Bei Smith Wigglesworth auch. Er war 86. Er ist noch einmal durch den Park gegangen, hat 2 Leute zum Glauben geführt, hat sich zu Hause ins Bett gelegt und war tot. Das war so. Glory, glory, glory. Ey, das ist die Herausforderung. Und ich habe ja auch die Vision, dass es bei mir auch ist. Ich hoffe echt, dass Gott irgendwann sagt, Storch, irgendwie nächsten Dienstag ist es soweit, bestell dein Haus und wir bete nochmal für deine Lieben, gib deine Salbung weiter, dass jemand anders die dann haben kann. Und nächsten Dienstag sehen wir uns von Angesicht zu Angesicht und dass ich Montagabend schon aufgeregt bin und mich darauf freue, irgendwie morgen meinem Herrn gegenüber zu treten und es dann vorbei ist. Es gibt Ach, ist noch so ein katholischen Geistlichen, Bruder Lorenz heißt der. Der hat ein Buch geschrieben, Allzeit in Gottes Gegenwart. Hat keine gute Heilungstheologie gehabt, ist auch egal. So hat immer, fand Krankheit eigentlich gut, weil man da im Leiden Jesus ähnlicher werden kann. Aber der ist genauso gestorben. Dem hat Gott das gesagt, so nächste Woche ist es soweit. Und er hat sich tierisch drauf gefreut, kein bisschen Angst gehabt oder so. Und ist auch genau an dem Stichtag gestorben, den er den Leuten dann gesagt hat. Und war dann bei seinem Herrn. Ja. Nee. Ist das auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist eigentlich immer so. Ich kann mich glücklich predigen, ne? Und auch wenn das keinem was bringt, dann mir total egal. Mir geht's total gut dadurch. Also mich baut's total auf und euch vielleicht auch. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich war. Nein, aber es fängt an. Also wenn ich mich jetzt... Leute, ich war in diesem Heilungsseminar in Bielefeld, habe ich ja schon erzählt, und es war, davor war ein Vorgebet, das war echt nicht mehr feierlich, und wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde in Sprachen geschrien, so dass ich also schon heiser war, als ich anfangen sollte, und dann kam Lobpreis und ich war echt total dicht und schaffe es dann gerade noch irgendwie so zu meiner Kanzel zu gehen und stütze mich da auf. Da macht einer den schwersten Fehler, den man in der Situation machen kann, nämlich er kommt da vorne und sagt, ich bete noch mal eben für die Predigt, und ich... Und ich wollte gerade sagen, nein, mach es nicht und zur Seite springen. Da steht er schon neben mir und hat seine Hand auf meiner Schulter. Und dann ging gar nichts mehr. Echt, ich bin mit dem Notenständer umgefallen. Und es gibt ein MP3 davon. Das ist echt fast peinlich, weil dann sind irgendwie geschlagene 15 Minuten nur Gelächter da drauf. Und das hat es dann auch noch ausgebreitet. Alle waren irgendwie total am Lachen im Geist. Und es war schrecklich. Also es war toll, aber... Also es war total toll, voll super, aber ich konnte wirklich nichts mehr machen. Ich habe einmal, musste ich über irgendwas Trockenes predigen. Meine Güte, was war das nochmal? Es war Ekklesiologie, die Lehre von der Gemeinde. Und vorher war irgendwie ein sehr prophetischer Lobpreisleiter und der auch die ganze Zeit schon Schandarazza und irgendwie Eindrücke weitergegeben. Und ich betrete irgendwie das Podium und habe erstmal über seine Eindrücke gepredigt. Und dann wollte ich anfangen, es richtig zu lehren und schlag die Bibel auf und konnte meinen Vers nicht mehr vorlesen, weil ich irgendwie noch Klatsch machte und dann da lag. Und dann war alles anders auf einmal. Da habe ich irgendwie... Ich glaube ich selber, ich habe in Sprachen gebetet, irgendjemand hat es ausgelegt und es ging um Buße und alle irgendwie kamen so nach vorne und haben Buße getan und manche Leute haben zum ersten Mal im Leben echt den Heiligen Geist gemerkt, haben sie mir nachher gesagt, und zum ersten Mal dieses heilige Lachen erlebt und die Freiheit davon, und es war total toll. Und dann habe ich das geblockt. Warum erzähle ich das? Egal, was eine schöne Geschichte ist und ich gerne erzähle. Da habe ich das geblockt und es kam total viel Kritik so darüber, ne, von den ganzen etwas nicht so lachenden Theologen. Und die haben gesagt, das war der Teufel, der dich abgehalten hat, davon irgendwie über Ekklesiologie zu reden. Irgendwie das kann irgendwie nicht Gott gewesen sein, zumal es kein ausgelegtes Sprachengebet mehr gibt und so. Und das wäre irgendwie bloß so eine Ablenkung gewesen. Ja, ist es natürlich gar nicht. Manchmal macht Gott sowas. Manchmal ist es einfach so, dass es auf einmal im Raum ist und es geht gar nichts mehr. Und man kann nicht mehr irgendwie normal weiter lehren, weil einfach der Heilige Geist fällt. Ach, und das ist so toll. Also ich hoffe ja wirklich ernsthaft, dass es mehr wird. Also ich träume ja eigentlich davon, dass ich irgendwann einfach nur noch ein bisschen über Gottes Wort rede und dann mache so klatsch, klatsch, klatsch irgendwie und Leute fallen um und andere werden geheilt und Geistesgaben werden ausgegossen und 5 Stunden später fragt man sich, was habe ich hier eigentlich gerade gemacht? Aber es ist total gut abgegangen. Noch ein von Smith Wigglesworth, das muss auch gerade irgendwie sein. Leute, es wird euch aufbauen, echt. Es gibt nichts Auferbaulicheres als Erweckungsgeschichte zu lesen. Angefangen von der Apostelgeschichte und dann bis heute. Smith hat über Jahre hinweg jede seiner Predigten angefangen mit den Worten, der Erste, der auf der Bühne ist, wird geheilt, egal von welcher Krankheit. Und es hat geklappt, ne? Über, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte, jeder, der oben war, ist geheilt worden. Und es gibt diese Geschichte, die zeigt, wie schwer es manchmal ist, im Glauben zu leben. Er steht da und gibt seinen Spruch weiter. Der erste, der hier vorne ist, wird geheilt, egal von welcher Krankheit. Und zwei Frauen, wir stützen eine alte Frau, die schon in den 80ern ist, irgendwie so nach vorne, und die hat einen so stark großen Bauchtumor, dass sie aussieht, als ob sie im 8., 9. Monat schwanger wäre. Und sie steht da, wie gestützt da von ihren Frauen, und Smith sagt, okay, in Jesu Namen sei geheilt, lasst sie los. Die beiden Frauen lassen los, die Frau fällt vornüber direkt auf ihren Tumor drauf, schreit vor Schmerzen, das Ding geht nicht weg. Und Smith zu den Frauen, hebt sie wieder auf. Und sie heben sie wieder auf. Und er sagt, in Jesu Namen, lass sie los. Und sie fällt vornüber, der Tumor geht nicht weg, sie gehen auf den Tumor, schreit vor Schmerzen. Smith sagt, okay, hebt sie wieder auf. Im Publikum irgendwie steht einer auf und sagt, ey du Schwein, lass die Frau in Ruhe irgendwie, das kannst du doch nicht bringen hier. Und Smith herrscht den total an, also er war manchmal auch ein bisschen hart in seiner Wortwahl und sagt, ey, erzähl mir nicht, wie ich meinen Job machen muss, ich weiß, wie das geht. Und er sagt wieder irgendwie zu den Frauen, okay, lasst sie los. Die gucken sich mittlerweile schon voll irritiert an und fragen sich, sollen wir es machen oder nicht. Und er nochmal, lasst sie los. Und sie lassen sie los und es macht Klatsch und der Tumor liegt auf der Bühne und die Frau ist geheilt. Und ich meine, das ist ganz schön schwer, irgendwie so eine Art von Glauben zu haben. Also so einen starken Blick auf das Übernatürliche zu haben, dass du selbst durch solche Enttäuschungen und solche krassen Situationen hindurch weiter auf das fokussiert bleibst, was Gott sagt. Ja. Du musst mal nachgoogeln. Es gibt von E.E. Allen, das ist auch so ein Heilungsevangelist, der in 40ern und 50ern gelebt hat, gibt es ein total krasses Video. Er betet für eine Frau, die einen großen Tumor im Gesicht hat, und er legt ihr die Hände auf und dann, zack, da ist er. Ist einfach abgefallen, hat ihn in der Hand. Ich meine, das stretcht ein ganz kleines wenig. Das ist so ein bisschen herausfordernd. Also es gibt echt, also müsst ihr mal nach googeln, es gibt so krasse Videos irgendwie, gerade irgendwie aus dieser Zeit, irgendwie Voice of Healing, irgendwie 40er, 50er Jahren in Amerika, es gibt also wahnsinniges Material darüber. Ja, okay, das, Ja, ich weiß, ich versuche auch die ganze Zeit so beim Reden, versuche ich mich dran zu erinnern, wo ich gerade bin. Aber es klappt nicht. Okay, jetzt bin ich, ich bin bei Stufe 2 und 3 und, ach, ist doch egal. Okay, das eine kurz noch vor der Pause, und dann kommt so diese Phase, wo du nicht mehr nur glaubst, dass Gott heilen kann, sondern wo du glaubst, dass Gott heilen will. Und ab da, wie kannst du damit rechnen, dass so langsam das Übernatürliche losgeht und dass du in solche Dinge reinkommst? So, im nächsten Mal geht's dann halt darum, wie man dann weiter wächst, wie man weiter wieder hineinkommt. Aber irgendwie, das reicht jetzt für heute erstmal jetzt vor der Pause. Ich glaube, ich komme jetzt hier sowieso nicht mehr rein, weil ich einfach total aufgeladen bin mit diesen Sachen. Ja, ich denke irgendwie bei jedem Seminar darüber nach, ob ich solche Stories erzählen soll oder nicht, weil ich irgendwie immer weiß, dass es Leute gibt, die das so ein bisschen erschreckt irgendwie, und die sagen, boah, sowas Übernatürliches, da kann man ja schon fast ein bisschen Angst vor haben. Oder irgendwie das einfach anders wie komisch finden. Aber ich glaube auch, dass es gut ist, wenn wir uns herausfordern zu lassen. Ich glaube, dass es gut ist, wir einfach solche Geschichten mal zu hören und zu lesen, weil wir mit den biblischen Geschichten zu sehr bekannt sind. Und wir in den biblischen Geschichten nicht mehr das lesen, was eigentlich da passiert ist, und nicht mehr ein Gefühl dafür haben, wie krass das eigentlich ist. Die meisten Christen, die ich treffe, sagen, ich wäre voll gerne einer von Jesu 12 Jüngern gewesen. Ich wäre total gerne einer gewesen und hätte das miterlebt. Und ich glaube, du hättest es gehasst, wenn du dabei gewesen wärst. Du würdest es bloß deshalb lieben, weil du jetzt weißt, wie die Geschichten ausgegangen sind. Aber wenn du damals dabei gewesen bist, es hätte dich absolut herausgefordert. Mehr irgendwie noch, als mit so einem Smith Wigglesworth unterwegs zu sein. Jesus hat manchmal so, fast schon so gemeine Sachen mit seinen Jüngern gemacht. Hast du eine Predigt, 5000 Männer waren da, mit Frauen und Kindern, die man nicht mitgezählt hat, vielleicht 20.000. Und sie haben 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus, unglaublich, Jesus sagt zu der Menschenmenge, setzt euch hin. Und sie setzen sich hin. 40.000 Augen sind auf Jesus und seine Jünger gerichtet. Er nimmt 5 Brote und 2 Fische in die Hand, betet dafür und gibt das Zeug seinen Jüngern und sagt, okay, teilt aus. Und klar wären wir gerne dabei, weil wir wissen, wie es ausgeht. Aber stell dir vor, du bist da. 40.000 Augenpaare sind auf dich gerichtet. Und alles, was du hast, ist irgendwie eine Sardine und ein Zwieback. Der absolute Horror, echt der absolute Horror. Wahrscheinlich haben die echt Angst gehabt, irgendwie, was passiert, wenn das nicht gut geht. Und dann sind sie losgegangen und haben das Wunder erlebt. Eine noch schlimmere Geschichte, die sind im Sturm unterwegs und wie das Boot droht abzusaufen und da auf einmal geht Jesus an ihnen vorbei und sie denken, es ist ein Gespenst. Und wir denken heute, ja, wieso denken die denn, das ist ein Gespenst? Irgendwie Huibu gab es damals so noch gar nicht und überhaupt, die wussten noch, wie Jesus aussieht. Aber bitte stell dir mal den Albtraum vor. Ey, du bist da irgendwie und du schöpfst dein Boot aus mit deiner Kaffeetasse. Du hast echt Angst ums Überleben. Du denkst irgendwie, aus der Nummer komme ich nie mehr heile raus. Und da auf einmal, wie steht jemand 5 Meter entfernt von dem Boot auf dem See. Also da möchte ich nicht bei gewesen sein. Natürlich hätten wir die Hosen voll. Und natürlich war es nur Petrus, der dann sagt, gut Herr, wenn du es wirklich bist, dann sag doch, dass ich rauskommen soll. Und ich meine, ich habe mal ein Bild davon gesehen, irgendein Maler hat das gemacht und das, ich weiß nicht mehr wer, ich finde das so eine schöne Illustration, dass ich es am liebsten mitgebracht hätte, aber da sind irgendwie so diese 11 Jünger total verängstigt im See und Petrus auch irgendwie mit einem gewissen ängstlichen Ausdruck, wie versucht es rauszutreten auf dieses Meer und kommt Jesus langsam Schritt für Schritt entgegen. Ey, und das fordert uns doch irgendwie heraus. Also wenn du das an dich rankommen lässt, ey, das ist Hammer. Gerade Apostelgeschichte habe ich ja gerade schon gesagt, ey, da ist der Kranke da und Petrus sagt, steh auf. Was ist, wenn das nicht funktioniert hätte? Oder diese anderen Albtraumgeschichten, Blinder kommt zu Jesus und Jesus betet für ihn und es klappt nicht. Der macht die Augen auf und sagt, oh, ich sehe Menschen, aber die sehen aus wie Bäume. Totaler Albtraum eigentlich. Gut, dann betet Jesus nochmal und es hat funktioniert. Oder der größte Albtraum überhaupt. Jesus ist mit seinen Jüngern, ein paar Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Die sehen Jesus so, wie er wirklich ist. In all seiner Herrlichkeit. Wie Mose und Elia kommen und sie gehen runter vom Berg und da sind die anderen Jünger, umgeben von einer riesen Menschentraube, stehen sie total verunsichert da drin. Ein Kind liegt vorhin auf dem Boden, irgendwie mit Schaum vorm Mund, irgendwie rollt sich über den Boden und durchs Feuer, irgendwie alle Leute sind irgendwie total entsetzt und der Vater kommt irgendwie zu Jesus und sagt, ich habe mein Kind zu deinen Jüngern gebracht, die haben alles versucht, die haben jeden Spruch aufgesagt, jedes Gebet, Öl, alles ausprobiert und es hat nicht geklappt. Oh, was für ein Albtraum, stell dir das nur vor, irgendwie all die Leute sind irgendwie um dich rum und du hast es versucht und es hat nicht geklappt. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, sprich das eine Wort und der Junge wird frei und der Geist weg. Aber das sind Sachen, die fordern uns heraus. Absolut. Ich meine, es gibt ein paar andere Geschichten, da ist es einfacher, wo Kranke geheilt werden, wenn der Schatten des Petrus auf sie fällt. Gut, da machst du nicht viel zu. Aber irgendwie erstmal so da reinzukommen, das ist gar nicht so leicht. Und es ist einfach, mit Jesus zu leben, ist eine Herausforderung. Egal, ob du Smith Wigglesworth liest oder die Apostelgeschichte oder die Evangelien. Es ist immer irgendwie, es dehnt uns. Es hat immer irgendwie was mit Angst zu tun. Und John Wimber hat irgendwie mal gesagt, irgendwie Glauben buchstabiert man Risiko. Und das stimmt. Im Glauben zu leben heißt einfach immer wieder irgendwie Sachen auszuprobieren, die du letzten Endes nicht kontrollieren kannst und es trotzdem zu machen und immer wieder zu erleben, dass Wasser trägt oder dass du möglicherweise doch nach 3, 4, 5 Schritten untergehst, aber dass Jesus dich wieder rausholt. Das ist Glaube. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg gehen, dann werden wir wahrscheinlich die gleichen Sachen erleben wie Amy Semple McPherson oder Ferson oder wie auch immer. Ja gut, schöne Kaffeepause. Wann geht's weiter?